Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von den Fernsehballett Ultras, weil deren Mitgliedschaften machen überhaupt erst möglich, dass es uns immer noch gibt. Ultras sind also richtige Helden und richtige Helden bekommen natürlich extra Content und Mitbestimmungsrecht am Podcast und dann noch die ganze Folge als Video, denn sie retten den Podcast. Also sagen jetzt bitte alle, yay Ultras!
Yay Ultras!
So, und jetzt geht's weiter mit einer ziemlich sicher sehr guten neuen Folge.
Na?
Hast du ein neues Mikro?
Ich habe ein neues Mikro. Ich habe das hier schon seit 3 Jahren rumliegen, weil der Lennart mir schon vor 4 Jahren gesagt hat, dass ich das mal kaufen soll und dass es ganz gut wäre, wenn man alleine, hier Lennart, der für alle anderen, die es nicht wissen, ach, wer weiß nicht, wer Lennart ist. Und jetzt habe ich gedacht, warum das nicht mal anschließen und bin sofort panisch geworden. Ich dachte, oh Gott, jetzt schließe ich aber Sachen an und vielleicht bin ich nicht zu hören und vielleicht bin ich super schlecht zu hören. Lennart, es ist das Mikro, was du gesagt hast. Ich habe einfach nur Sachen reingesteckt.
Du hast gesagt, es hat, was hat es, ein digitales Interface?
Ja, es ist eins von diesen Hipster-Mikrofonen, womit alle machen. Und das Geile an dem ist aber, dass man von USB-C auf USB-C kann. Man kann es einfach nur in den Computer stecken und dann ist das Interface, also die ganze Regelei, ich sage einfach Interface, als wäre das was, was ich schon immer gesagt hätte. Du weißt schon, das digitale Interface. Und dann hat man online halt die, oder im Computer drin die Möglichkeit, an Drähtchen zu drehen. Aber wie wir ja auch schon mal festgestellt haben, mögen wir eigentlich richtige Rädchen lieber zum Drehen und keine Induktionsherde, auf denen man nicht weiß, ob man angeschaltet hat oder nicht. Und
guck,
das stresst mich jetzt gerade ein bisschen.
Geile Rädchen und Schieber. Und wobei, ehrlich gesagt, es gibt so mehrere davon. Ich halte die gerade mal in die Kamera. Also für alle, die denken, hä, wovon redet der Mann? Ihr werdet einfach Ultras, dann könnt ihr auf Spotify jede Folge auch ein Video sehen. Und hier gibt es also so verschiedene Knöpfe, bei denen ich grob weiß, was sie machen. Und hier in der mittleren Reihe gibt es so 3 zum Reindrücken, wo ich nicht weiß, was die machen. Die aber schon mehrmals dazu geführt haben, dass ich dich wild beschimpft habe, warum deine Technik wieder nicht funktioniert, dass du mich doppelt hörst und sowas.
All die Schuld und Tränen, die ich hatte und dachte, fuck, immer bin ich schuld mit meinem... Was?
Und inzwischen weiß ich zwar immer noch nicht, was die machen, aber ich weiß, wenn was nicht funktioniert, zuerst auf die zu drücken.
Aber dein Interface, weil ich habe auch noch ein haptisches, sagt man ja so, Interface, Monitoring, hier von dir. Weißt du, dieses Behringer-Ding oder als du am Anfang, als wir angefangen haben mit Podcast und du dachtest, so, jetzt kaufe ich alle Sachen, die man braucht für einen Podcast.
Ja.
Ich habe ja noch eins von den Pilotenmikros, was du gerade aufhast, hier und auch dieses Interface. Und das ist super übersichtlich, aber sieht irgendwie auch schrottig aus. Aber nee, das hat nur 2 Knöpfe. Nicht. Doch, das haben wir. Das möchte ich versuchen, weil 2 Knöpfe gefallen mir gut, weil all deine Knöpfe, wo ich auch denke, oh, wenn man das drücken kann, dann will ich das drücken, egal was das macht, nicht gut für uns. Also ich werde nochmal dran arbeiten.
Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Also mein Name ist Stefan Niggemeier, falls ihr euch das gefragt habt.
Und mein Name ist Sarah Kuttner und falls ihr denkt, was das hier zusammen soll, wir sind zusammen das kleine Fernsehballett. Ich verstehe nicht, warum du so spät immer reinkommst. Ich komme schon, ich habe extra Füllworte noch gemacht, damit du schon mal anfangen kannst.
Sarah,
und trotzdem schaffen wir es nicht.
Sarah, der Witz bei so einem Delay ist...
Das ist kein Delay.
Doch.
Mein Internet ist geil, wir sind 1:1 on air, kein Delay, nichts. Jedenfalls
nein,
nicht die 5
nein.
Sekunden, die du brauchst, um das kleine Fernsehballett zu sagen.
Das hört sich für dich nur so an. Ja, also wir reden über das Fernsehen und über alles und über das Fernsehen reden wir diese Woche über das Dschungelcamp, was offensichtlich gerade wieder losgegangen ist.
Muss man machen.
Wir haben aus Gründen, die wir später vielleicht nochmal rekonstruieren müssen, Twin Peaks geguckt.
Weil wir dachten, was kann schon passieren, da kann man sich doch schnell 2-3 Folgen reinballern und weiß Bescheid, aber...
Und dann habe ich, das kommt aber erst im Bereich exklusiv für Ultras, habe ich die heißeste neue deutsche Gameshow überhaupt geguckt. Yes or No Games mit Steven Gätchen. Habe ich mir selber ausgesucht als Hausaufgabe. Du hast gesagt, du bist ja nicht mehr so streng. Du warst ja früher warst du so eine strenge Mutti und jetzt bist du eher so, ach, Hausaufgabe machen, nicht machen, alles egal.
Ach nein, ich bin jetzt so jemand, der auf unsere geistige Gesundheit achtet. Ich denke so, Hauptsache wir besprechen was. So geht's doch auch für die Ultras. Hauptsache wir reden. Ich muss dich jetzt ja nicht notgedrungen bestrafen, wenn du vielleicht auch gerne was sehen willst. Es kommt eher from a point of love und nicht weniger Kontrolle. Ich kann auch mit Liebe super viel Kontrolle ausüben. Super viel Kontrolle üben. Ich kann streng sein, auch in der Liebe. Huch, Entschuldigung, ist Montag. Mutti ist noch ein bisschen müde. Okay. Wie war dein Leben die letzte Woche? Du hast mit unserem Lieblingselefant Hendrik, Elefantengeräuscherhersteller, Hendrik, Zeit verbracht in Wien, ne?
Genau, wobei vor allem habe ich arbeitend dort Zeit verbracht. Also ja, ich war Arbeit. Es war sehr kalt in Wien und ich mag ja Wien, aber über Wien legt sich dann im Winter gerne auch so eine Decke, so eine graue Wolken-Nebeldecke. Und manchmal weiß man auch nicht, ist es noch Nebel oder schon gefrierender Regen oder sowas. Das Schöne ist
Berlin, du beschreibst Berlin. Das ist, was Leute über Berlin sagen, wenn sie schlechte Sachen sagen wollen.
Ich glaube, hier reißt häufiger der Himmel auf.
Ach, guck mal, das muss man den Berlinern auch mal sagen. Geht mal nach Wien, da ist es richtig kacke im Winter. So könnte man das, okay, verstehe.
Genau, und das Schöne ist, nachdem, ich war ja auch im Dezember schon mal in Wien und da ist das ja knallvoll mit Weihnachtsmärkten und du kannst ja keine 3 Meter laufen, ohne entweder auf einen Weihnachtsmarkt zu treten oder auf jemanden, der gerade zum Weihnachtsmarkt geht. Und im Januar ist dafür einfach niemand in der Stadt. Das ist auch ganz schön.
Ja? Ja, halt das aus könnte Gründen, ein bisschen mit meinem Kopf spielen. Ja, ich wollte gerade sagen, es könnte aber auch gut mit meinem Kopf spielen, aber du hattest diesmal auch ein schöneres Airbnb, ne? Das war beim ersten Mal ja auch so ein bisschen.
das war schöner, das war auch, also das war deutlich schöner und da bin ich auch diesmal nicht depressiv geworden wie in dem alten.
Cool.
Das ist so als Mindestanforderung. Mein Therapeut hat mich gefragt, ob ich das in die Rezension von dem alten Airbnb reingeschrieben hätte, so nach dem Motto, du kannst zu Depressionen führen.
Ja, faire Frage, guter Therapeut übrigens.
Ja.
Ich schreibe das noch schnell rein, wenn du möchtest.
Ich weiß nicht, ob man dafür dann auch verklagt werden kann. Wobei, es stimmt ja auch. Also von
wir schon verklagt worden sind, Stefan, ist doch egal jetzt. Zu diesem Zeitpunkt ist es echt egal. With a grain of salt, fertig. Ja.
Dies war viel besser, aber es ist trotzdem so ein bisschen verblüffend, weil das wird offensichtlich nur als Airbnb vermietet und man hätte aus diesem an sich ganz nett gestalteten, dieser kleinen Wohnung, mit sehr wenig Aufwand eine richtig tolle Wohnung machen können. Einfach, indem man dann noch ein Sofa reingestellt hätte oder
mal lüftet.
Schrank oder was?
Oder mal lüftet. Ja, ich wollte nur den kleinstmöglichen, Entschuldigung. Ja.
Und das verblüfft mich inzwischen immer mehr, dass Leute so sagen, wir machen das schon ganz schön, aber nicht so richtig. Mhm. Und dann tun wir auch nur so 3 Messer und Gabel da rein, weil mehr brauchen die Leute ja nicht. Und ja, ist okay, kann man machen, aber wie viel schöner ist das, wenn man da hinkommt und auch hat dann nicht nur so 4 verschiedene Gläser, die alle aus einer anderen Serie sind. Nichts davon ist schlimm, aber wenn ich das gewerblich, sagt man, glaube ich, machen würde, würde ich noch die extra Meile gehen.
Ja. Ach, People. Ich meine, die denken dann vielleicht auch, was soll's oder so. Ja. Ich denke auch, sollte sich in der Zeit ein bisschen mehr nach zu Hause anfühlen und nicht nach, wir wurden hier kurz geparkt für eine Woche. Aber das hängt ja auch vom Geschmack des Airbnbs ab und so. Aber deins jetzt ist, 8 Sachen umgeschmissen.
Wie hast du das gemacht?
Ich habe auch hier so ein neues, das siehst du nicht, nicht nur ein neues Mikro, sondern so einen neuen Mikroständer, weil da der Lennart ja auch immer sagt, dass es nach Ukulele klingt. Und du siehst den nicht, weil ich mir ich habe mich ein bisschen eingelesen. Ich habe so einen Gamerständer jetzt, der ist super, Gamerständer, super leise. Und guck mal, ich versuch's dir zu zeigen, der ist so unten. Der ist quasi dafür da, um unter die Bildschirme von Gamern drunter zu passen und viel beweglich zu sein und so weiter und so fort. Und das ist voll geil, aber auch da muss ich noch üben, weil ich habe ja keinen Bildschirm und dann stößt es dagegen. Aber ich kann jetzt vollkommen ohne Geräusch das Mikro bewegen. Guck, Achtung. Oh, okay, ich bin gegen den Computer gestoßen, das zählt nicht. Achtung, jetzt nochmal, sehr ruhig. Du machst Geräusche. Psst. Hast du gehört? Beziehungsweise nicht? Ja?
Ja.
Aber ja, ich sehe, dass ich ein Problem bin, dadurch, dass jetzt Sachen hier stehen, an die man... Aber it's new, Stefan. Das ist alles für Lennart. Eigentlich ist alles nur für Lennart.
Also ich weiß sonst hinterher immer nicht.
Du schreibst schon falsch mit, wo du mich in die Pfanne haust, ne?
Nein. Ich schreibe mit, woraus ich am Ende den Titel für diese Folge mache.
Ah.
Die, in der Sarah einen Gamerständer hat.
Ja, ehrlich gesagt, that's it. Ne? Also Punkt. Was soll denn so da jetzt noch kommen?
Jetzt frage ich mich aber, ob du demnächst dann auch so einen Sessel, so einen Gamer-Sessel hast.
Nee, kennst das ist ja das Schlimmste der Welt. Ja, nein, ich bin doch ein Ästhetenmädchen. Ich habe das Gamer-Ding ja nicht gekauft, weil ich Gamer bin, sondern weil ich nicht will, dass von rechts oder links diese riesigen Haken reinkommen, an denen das Mikro hängt und so weiter und so fort. Das ist ein Beauty-Ding. Ich habe ja auch für die Ultras, im Grunde habe ich es auch für die Ultras gemacht. Die sollen sehen, dass es hier schön ist. Ich ziehe ja auch manchmal niedliche Sachen an. Das soll alles zu sehen sein. Hier, also da geht es um Ästhetik. Ästhetik. Im Leben setze ich mich nicht auf diesen Stuhl. Have you met me? Ich würde lieber auf einem Yogakissen sitzen, um gut auszusehen, als auf so einem Stuhl. Da hört es bei mir auf. Boah, bin ich sauer jetzt.
Kannst du neue Zielgruppen erobern? Christoph hat doch bestimmt sowas. Ist der nicht Gamer?
Ja, aber der ist kein Gamer, aber der hat, weil der eine Zeit lang viel am Computer gesessen hat, hat er tatsächlich so einen Raumschiffstuhl. Und ich finde einfach nichts unattraktiver als Raumschiffstühle. Einen hat er bei euch im Büro gelassen. Der hatte, glaube ich, einen Raumschiffstuhl, als er mal kurz bei euch gearbeitet, also bei euch im Büro sitzen wollte, hat er, glaube ich, einen so einen Stuhl dahin gebracht und hoffentlich da gelassen. Der Pär sitzt jetzt auf Christophs Gamerstuhl.
Ich glaube nicht. Hat eigentlich schon mal jemand das Wortspiel gemacht, Gamer of Thrones?
Nee. Oder weiß ich nicht, aber ich sag mal nee. Wobei ja nicht so viel.
Ja, man müsste jetzt noch einen guten Anlass dafür finden. Das ist ja so aus der Rubrik, das ist schon mal, das Wortspiel ist super, man braucht jetzt nur noch einen Grund dafür.
Naja, oder das Wortspiel ist, glaube ich, noch nicht perfekt. Macht es nicht mehr Sinn, über Gamerstühle als Thrones of Gamers zu sprechen? So rum lieber, weil das ist ja auch ein Thron.
Ich schicke das mal meinem Freund Micky Beisenherz.
Mit Micky Beisenherz habe ich gerade eine Sprachnachricht ausgetauscht.
Wie ausgetauscht? Du ihm und er dir?
Er hat mir neulich, ganz süß, er meinte, er wäre im Dschungel und hätte bei der Gelegenheit an mich gedacht. Und weil mein letztes Jahr so ein bisschen doof war und das Ende des letzten Jahres und ich ihm deswegen was absagen musste, hat er, das ist so typisch Micky, ich habe kaum mit dem zu tun, aber zweimal im Jahr kommt er mit einer Sprachnachricht um die Ecke, die sagt, hallo, geht's dir gut? Ich wollte wissen, ob es besser ist bei dir. Und das kriegt ja mein Herz sofort. Und deswegen haben wir jetzt kurz Sprachnachrichten ausgetauscht mit so, wie finden wir das mit Gil über den Dschungel und wen finden wir, also sowas kann ich nicht drüber reden, ist persönlich. Aber kann ich ihn fragen, wenn du möchtest. Ich kann ihn fragen, wie er das Wort
auch findet. Ich schicke halt keine Sprachnachrichten, aber andere Nachrichten schicke ich auch mit dem Micky. Ich schicke halt.
Okay, bitte mach doch.
Wie heißen denn die anderen? Textnachrichten? Ich schicke Textnachrichten mit dem Micky.
Die von früher meinst du? Diese Textnachrichten, wo man mit den Fingern und so, ja.
Ja.
Nein, mache ich auch. So, komm, lass uns hier, wir haben doch keine Zeit zu verlieren. Ich wette, wir haben einen rappelvollen Anrufbeantworter, richtig?
Ja, nicht so voll wie letzte Woche, aber Rüppel. Was ist denn weniger als rappelvoll? Klingelvoll?
Nur voll
vielleicht. Klonkervoll.
Nur voll.
Oh, apropos, erinnerst du dich an die Klemmbausteinblumen, den Blumenstrauß, den du hier mal mit hingebracht hast?
Der immer da steht?
Den habe ich vielleicht runtergeschmissen. Vorhin
das ist tatsächlich das. Du bist semi-schuld nur, nicht ohne Schuld. Ja. Aber das ist das Beschissene an diesen. Und jetzt kann man auch mal Lego sagen, denn es sind Lego-Blumen. Die sind wunderschön, aber das ist so fragiler Kack, dass du die noch nicht mal doll angucken kannst, ohne dass eine Blüte abfällt. Und mein Plan war immer, einmal so einen Blumenstrauß mit, entweder danach mit Sprühkleber tatsächlich zu besprühen oder schon beim Stecken mit Sekundenkleber. Weil genau das, man kann noch nicht mal atmen in der Nähe von dem, ohne dass der komplett kaputt geht.
Ja, womöglich war es aber auch eher so mit Anlauf und das ganze Regal und dann ist das komplett alles runtergefallen.
Der wäre auch komplett kaputt gegangen, wenn du nur ein bisschen am Tisch gerüttelt hättest. Da
ich
habe ja einen hier.
Was mache ich
ehrlich jetzt? Ehrlich, ich glaube, wir schmeißen den weg. Ich baue den nicht nochmal auf. Außer sind einzelne Blumen noch da, dass man so eine Blume in eine Vase machen kann. Oh, süß, das sieht so traurig aus, wie du gerade.
Ja,
das möchte ich auch als Ausschnitt. Ja, das sieht so schön aus, wie du mit Tränen nach oben guckst und da augenscheinlich Tote liegen.
Ja, ich hatte, also ja.
Wir dürfen es wegschmeißen, es darf offiziell weggeschmissen werden.
Puh. Okay, dann höre ich mal, dann mache ich mir hier Anrufbeantworter.
Hey, du hör zu, ich weiß, du bist echt nett.
Alles schon wieder vergessen, was da drauf ist.
Der Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett.
Hallo, hier ist die Sandra Katharina. Ich wollte nur mitteilen, immer wenn ihr Felix Bleibtreu sagt, stimme ich zu, der heißt auf jeden Fall Felix bleibt treu und vor meinem inneren Auge, und das hat ewig gedauert, bis ich es gerafft habe, sehe ich dann immer Lars Schweighöfer.
Auch nice. Also ich wüsste jetzt nicht warum, aber why not, richtig?
Indeed.
Lars Schweighöfer, aber wer wäre das denn? Wer von beiden wäre das dann? Weil ich denke an Lars Eidinger an Eidinger hat gar keiner gedacht, es ging um Schweighöfer.
Ich glaube ja, Sarah, ich kann überhaupt keine Zusatzfragen dazu beantworten.
Ja, stimmt. Nee, aber wir könnten darüber ja so ein bisschen philosophieren. Aber schön, also wichtig ist mir erstmal, dass Felix Bleibtreu jetzt augenscheinlich gesetzt ist. Denn so oft sagen wir es ja gar nicht. Ich hatte immer ein bisschen Angst, dass wir nicht genug konditionieren, aber das passiert augenscheinlich.
Würde der trotzdem noch zu uns in den Podcast kommen, wenn wir ihn anfragen? Also ich meine, Micky Beisenherz ist auch gekommen, obwohl der unter uns, und die Älteren werden sich erinnern, ja ein Running Gag war für seine, also wir wussten nicht, was der beruflich macht und so.
Ja, ja, ist richtig. Also ich meine, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, aber ich kann dem Felix easy eine meiner berühmten Instagram-Sprachnachrichten schicken und sagen, ey Felix, folgendes, wir haben deinen Namen geändert. Ist das nicht ein schöner Anlass, zu uns in Podcast zu kommen oder ja, was immer er gerade als Fernsehprojekt hat? Ich würde es wirklich machen. Hast du Angst, dass wir wieder verklagt werden?
Ich habe dann keine Angst mehr, wenn du das Formular unterschreibst, was ich hier vorhin ausgedruckt hatte, wo irgendwie draufsteht, dass alle juristischen Dinge je nach, also 100% bei dir und so.
Apropos Lars, wir haben doch einen Anwalt.
Ja, stimmt.
Feuertönsi müsste ja eigentlich, über dessen Tisch muss das gehen.
Ja. Ja, das stimmt.
Und dann, also du hast grundsätzlich das Bedürfnis, dass ich dem Felix anflirte und frage, ob er kommt, aber du hast gleichzeitig alle Verantwortung, schiebst du auf mich, falls daraus negative Konsequenzen entstehen
sollten. Genau, wir brauchen so ein Prenup oder wie sowas heißt.
Scheiße. Ja, kann sein, dass ich es dann nicht mache, Stefan. Und dann?
Dann müssen wir auch weiter ohne Felix Schweighöfer. Nee, halt.
Lass es uns kaputt machen, lass es uns komplett kaputt machen. Ich will noch einmal abschließend fragen, was ist jetzt der Deal? Lars Schweighöfer ist der Schweighöfer, richtig?
Ich schätze.
Nicht der Eidinger, Lars. Okay.
Ich schätze, es gut, sei Lars Schweighöfer ist eh eine Person.
Und Felix Bergtreu. Ja. Ja, okay, fair enough, okay. Es klingt tatsächlich super flüssig für mich. Lass es uns machen.
Hallo Sarah, hallo Stefan, hier ist die Katharina. Jedenfalls finde ich euer neues Cover sehr schön. Und jedenfalls fände ich es aber auch schön, wenn ihr euch vielleicht mal ein neues Intro anschaffen würdet für den Podcast, weil die Serien, die da zusammengeschnitten sind, ja doch jetzt teilweise schon ziemlich alt sind und vielleicht nicht mehr ganz so aktuell. Bestimmt gäbe es da coolere neue Beispiele.
Has he met us?
Also den habe ich habe das ein bisschen gekürzt, weil also das Cover ist ja jetzt nicht neu, sondern es ist ja vom letzten Jahr neu und so und aber ja, ich weiß auch nicht.
Wir sind doch auch alt und plus so arbeiten wir doch gar nicht. Als wenn wir immer gucken bei www.serienticker.de, was die aktuelle neue Sache ist, die besprochen werden muss. Ich dachte, das ist unser Charme. Das und den Bachelor gibt's doch noch. Da sind doch Sachen dabei, die es noch gibt. Stimmt's?
Ja. Und
Aktualität ist doch nicht unser Ding. Stimmt's?
Nee, genau, richtig. Nein, das bleibt jetzt für alle Zeiten so. Ja,
für alle Zeiten? Gott sei Dank.
Hallo, hier ist Katharina. Ich bin die, die Dr. Nice so scheiße fand, aber trotzdem geguckt hat, weil Crush und so. Ich habe den nächsten Dreck gefunden, und zwar meine Freundin und ich. Wir haben jetzt angefangen, The Cooking Academy zu gucken. Das ist eine Vorabendserie, eigentlich mal geplant für irgendwie ProSieben. Da ist sie rausgeflogen wegen schlechter Quoten. Jetzt läuft sie auf Join und Disney Plus. Gibt irgendwie, weiß nicht, 80 bis 100 Folgen. Richtig, richtig schlimmer Dreck. Passt alles gar nicht zusammen, was die da machen. Wir haben Samstag angefangen, wir sind jetzt bei Folge 27. Nur damit ihr das nicht gucken müsst.
Allein, wir sehen die Katharina ja nicht, aber allein, was die Stimme gemacht hat, als sie gesagt hat, richtig beschissener Dreck oder was immer sie gesagt hat. Man hat das Lächeln gehört, man hat die Befriedigung, dass sie das mag, dass das so kacke ist. All das in dieser einen kurzen, in diesem einen Satz. Und auch die Mischung aus Frust und Stolz zu sagen, wir sind jetzt bei Folge 27.
Hast du es kommen sehen?
Null.
Ah, okay.
Was? Mit Folge 27?
Ja.
Ja, also ich habe gar nichts erwartet. Ich habe einfach genossen, auf welche Art sie selbst reflektiert, dass sie weiß, dass das Dreck ist, den sie guckt, und sie steht dazu und sie liebt es. Und das, daran bin ich so ein bisschen romantisch verloren gegangen. Gefällt mir gut, will ich sofort gucken, ehrlich gesagt. Kann ich aber auch ganz alleine machen. Ich habe gar nicht kapiert, was das ist. Ist das ein Reality-Cooking oder eine Sendung über Köche?
Ja, das ist so eine Vorab-Soap.
Ah, vielleicht habe ich eine Hausaufgabe für dich, wenn du das nächste Mal eine Hausaufgabe hast. Oder du gibst mir das als Hausaufgabe.
Ja.
Oh, Katharina, danke auch für die Liebe in deiner Stimme.
Wie gesagt, bei ProSieben schon abgesetzt, aber ja.
Ah, ja.
Ich glaube, wenn ich es recht erinnere, kommt jetzt die wahrscheinlich längste Serientipp-Empfehlung. Also es lohnt sich, dran zu bleiben, möchte ich eigentlich nur sagen.
Oh, warte, lass mich dazu kurz meine E-Zigarette holen. Ich hatte die... Das hat nichts mit dem neuen Mikro zu tun, länger. Das ist der Tisch... Und mein Handy, was auf dem Tisch liegt. Sei doch mal bitte leise, Stefan. Das ist eine Tonaufnahme hier. Da muss man auch ein bisschen mit den Nebengeräuschen drauf achten.
Ich finde das so süß, wie stolz du warst, dass es exakt einen Move gibt, den du machen kannst, der keine Geräusche machen. Jetzt machst du alle anderen Geräusche. Musst du
ja, aber ich habe eben die E-Zigarette extra weggeschmissen, weil ich dachte, wenn du da nicht rankommst, Sarah, dann rauchst du nicht so viel, denn in letzter Zeit rauchst du zu viel.
Ja, so sind wir.
Und naja, exakt. Deswegen musste ich da kurz ranrütteln. Jetzt ist sie wieder hier und genau so sind wir. Ich hab dich so lieb, Stefan, ohne Scheiß. Du machst immer, dass ich mich nur halb so kacke fühle, weil ich denke, wenigstens einer ist genau wie ich und den hab ich lieb. So.
Hi, Hi, hier ist Franzi Katharina. Ich bin in das Rabbit Hole der ARD-Doku-Soaps gefallen und muss euch unbedingt daran teilhaben lassen. Mhm. Begonnen hat alles mit den Bergrettern, diese Serie in höchster Not, die Stefan mal empfohlen hat. Danke dafür, das war fantastisch. Und dann dachte ich, komm, schaue ich mir nochmal sowas an, wo Ehrenamtliche ihr Leben aufs Spiel setzen, um Menschen mit elitären Hobbys zu retten, und kam damit auf die Seenotretter. Das gleiche in Grün, nur nicht auf dem Berg, sondern im Wasser, Nordsee und Ostsee.
Und Yachten.
Die erste Folge richtig super, mega spannend und dramatisch, und danach wird's völlig öde. Da retten die nur noch irgendwelche Segler, die sie dann abschleppen. Also erste Folge kann man richtig gut anschauen, danach weglassen. Daraufhin bin ich zur nächsten Doku-Serie gewechselt, Feuer und Flamme. Davon gibt es ungefähr 300 Staffeln oder so von Feuerwehren aus ganz Deutschland. Ist aber noch viel langweiliger. Am Anfang der Folge wird immer ganz spektakulär alarmiert und die fahren dann hochdramatisch zum Einsatzort, und dann stellt sich raus, dass irgendwie nur ein Mülleimer brennt oder so. Kann man sich absolut sparen. Finally bin ich bei der Unfallklinik hängen geblieben. Das ist vom SWR gemacht. Und Mann, das ist mal richtig genial. Denn da gibt's ganz, ganz viele Appe Finger. Das ist bestimmt was der Sarah gefallen könnte. Es gibt echt spannende Einsätze mit dem Rettungshubschrauber. Die Ärzte sind sympathisch, die Schwestern sind sympathisch. Kann man richtig gut angucken.
Ich finde es unfassbar gut.
Ich auch.
Das ist ein richtiges Service-Ding. Im Grunde macht sie auf eine richtig gute Art unseren Job.
Yes.
Kann vollkommen erklären, wie sie von einem zum anderen gekommen ist. Und hat jetzt original durchgesprochen, was wir nicht machen müssen, wie es da aussieht bei den Dokusendungen. Und ich liebe, wie wenig sie versucht, diesen kleinen Fetisch zu verstecken von, dass es schon auch ordentlich bluten soll. Generell der Anfang, wie sie meint, in der Reihe Freiwillige retten, riskieren ihr Leben für überprivilegierte Arschlöcher. Das ist schon toll, weil es geht ja nicht nur um die überprivilegierten Arschlöcher, sondern dass sie auch Bock drauf hat, dass jemand sein Leben riskiert. Und das gefällt mir, denn darum geht's uns ja allen. Das würde man laut nicht sagen. Und ja, die Leute sollen bitte nicht sterben. Und danke, thanks for your service. Und diese harte Enttäuschung, dass es dann nicht vernünftig brennt, sondern nur ein Mülleimer. Das war eine der schönsten Fremdrezensionen von Fernsehen, die ich je gehört habe. Bitte macht das. Das ist hat einen Mehrwert für die anderen auch.
Ja, so,
du
also nickst super.
Die ganze Zeit laut, sag mal. Ja,
alles toll, alles, was du sagst. Ich bin ein bisschen verliebt in diese Katharina. Also
ja.
Bitte das nächste Rabbit Hole, wenn du da reingefallen bist, sobald du wieder rauskommst, sprich uns bitte wieder auf
den
Beantworter.
Weil das war trotzdem genre-kompakt, es war nicht total wirr. Und die anderen dürfen sich gern inspirieren lassen. Ich meine, wir labern euch immer zu mit, wie wir es finden, aber wir können auch echt nicht alles sehen. Also das fände ich ganz toll. Hat einen Mehrwert für uns, für die Hörer. Bitte weitermachen.
Wobei bitte dann auch so auf den Punkt. Also da sind wir dann auch streng.
Ja,
also
ja.
Ihr seht das ja nicht immer, aber Sarah reichen am Anfang so eine 3 Sekunden Pause schon, dass ich merke, dass die Augen so leicht glasig werden und sowas. Es muss dann auch bam, 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 bam.
Hat mir sehr gut gefallen und darf wieder geschehen. Oh, toll, toll, toll. Wie wir uns die Leute erziehen.
Eine Katharina Mell hier. Ich weiß ja nicht, wann das abgehört oder ausgestrahlt oder zugestellt wird, aber ich meine doch, dass Sarah im Januar Geburtstag hat, und zwar Ende Januar. Und deshalb alles, alles Gute zum Geburtstag. Viel Liebe geht raus an euch und viel Dankbarkeit für euch, denn ihr habt mir immer mal wieder durch eure Leichtigkeit, zumindest Leichtigkeit im Podcast, sehr durchs Leben geholfen.
Oh, ja. Das ist immer krass, wenn Leute das sagen. Ne? Da weiß ich manchmal nicht, was ich sagen soll. Aber man kennt es ja von sich selber. Man guckt Friends, wenn es einem nicht so gut geht. Und jetzt sind wir das Friends von anderen Leuten. Supergeil.
Merkst du, wie ich immer ungefähr einmal so ein Lob jetzt drin lasse pro Folge? Die Anrufantworten sind natürlich knallevoll. 700 Leute haben wieder gesagt, ihr seid die Größten und Sarah vor allem und über. Nee, das stimmt nicht. Aber.
Ja, nein, ich merke das. Das ist eine gute Mischung, denn das freut einen ja wirklich zwischendurch, aber es ist nicht zu viel. Du machst einen sehr guten Job, Stefan.
Sehr gut.
Moin Sari, moin Stefan. Hier ist Triple S, eure Remote-Geschichte in der aktuellen Ausgabe. Das war echt anstrengend. Ihr seid noch konfuser als sonst, was ich eigentlich liebe. Aber manchmal habe ich mir gedacht, wow, ihr könnt noch mehr chaotisch aneinander vorbeireden, als ich das gedacht habe. Und dem Delay sei es gedankt. Ich fand's witzig.
War das so schlimm? Redet er von der letzten Folge?
Ja, ja.
Wo oder grundsätzlich?
Nee, wo ich in Wien war, glaube ich.
Ach so. Ja, kann ich ja nichts für.
Nee.
Ja, manchmal ist es so. Wir suchen es uns ja jetzt auch nicht aus. Grundsätzlich sehen wir uns ja auch gerne. Auch weil wir uns sonst nicht sehen. Der Podcast hält auch unsere Liebe zusammen. Aber manchmal geht's halt nicht und wir versuchen das als charmant zu verkaufen, mein Freund. Aber du hast ja den Bogen auch gekriegt am Ende und meintest, das wäre witzig.
Ich fand's nicht ganz überzeugend, aber
es war so ein bisschen, ach komm, jetzt bevor die Sarah wieder traurig wird oder meckert, hau ich am Ende noch, ey, alles gut, alles gut.
Was der meint, miteinander vorbeireden, also du verstehst mich halt häufiger nicht, aber sonst?
Ja, und das liegt ja ausschließlich an der Qualität deiner Witze, also insofern verstehe ich auch nicht, was er meint mit dem Vorbeireden, also naja.
Hi ihr Lieben, ich höre halt gerade eine alte Folge von euch, die mit Anja und Lars auf Clubhouse. Ich weiß jetzt nicht, von wann sie ist. 21, 22, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist sie sehr gut. Und ich finde, dass ihr dieses Konzept bitte nochmal wiederholen könnt. Weil da kam ja auch Anna aus dem Archiv vor und noch andere. Voll die gute Idee. Also es hat richtig Spaß gemacht, dazu zu hören. Bitte wiederholen, das wäre cool.
Darf ich kurz deinen Gesichtsausdruck übersetzen?
Mhm.
Wovon redet die mit in welcher Podcast? Exakt. Mit Clubhouse, du erinnerst dich, es war mal so ein, also für so zwei, drei Monate war das so ein heißer Scheiß, diese App.
Aber da haben wir doch unterm Strich gar nichts gemacht. Die wollten, dass wir das machen und wir haben so getan, als wären wir am Puls der Zeit und sagen, ja klar, machen wir das. Dieser
das
oder
hat
Podimo
aber den,
oder so.
Den Effekt, dass man ja so Leute reinstellen konnte. Also wir hatten tatsächlich Lars und Anja hatten wir, glaube ich, eingeladen und man konnte aber so andere Leute, die dann da so im Warteraum waren, konnte man auch irgendwie zuschalten, dann konnten die auch irgendwie Dinge reden. Also ich glaube, die Idee ist tatsächlich super. Ich habe die Folge als ganz furchtbar anstrengend in Erinnerung, weil das irgendwie akustisch, technisch, es war sehr durcheinander, aber...
Aber ziehen wir daraus jetzt eine Schlussfolgerung? Gibt's das noch?
Ist das noch was? Ich glaube nicht, aber wahrscheinlich
kann man das... Ja, aber dann sind wir doch safe. Dann können wir gleich sagen, eine schöne Sache, aber geht leider nicht mehr.
Nein, aber die vielleicht mache ich mich mal schlau, weil die Idee ist natürlich an sich ganz cool, zu sagen, wir können das, was wir in Hamburg machen, können wir natürlich auch auch virtuell machen und sagen, es sind alle in so einem Art virtuellen Zuhörerraum und dann kann man Einzelnen davon das Mikro geben. Aber vielleicht auch nicht.
Und dann würden die sich melden oder was?
Ja, so war das bei Clubhouse. Ja, das war bei Clubhouse ja so. Du sahst alle diese kleinen Gesichter und dann konnten die Hand heben und dann konnten wir die reinnehmen.
Ja, aber das machen wir nur im Darkroom. Das kann man ja nicht mit Fremden machen. Das kann man ja nur mit Leuten machen, die man schon nackig kennt. Oh. Aber das ist vielleicht wirklich nicht blöd.
Also wenn
und dann denken wir nochmal in Ruhe nach. Ja,
ich
danke
weiß nicht,
für
ob es Clubhouse noch gibt, aber es gibt bestimmt sonst irgendeine andere App, womit sowas geht. Und wie gesagt, ich habe die Folge als wirklich einen Albtraum im Kopf. Aber manchmal ist das nicht deckungsgleich mit dem, was man am Ende hört. Also,
ja, aber man könnte das doch einfach mit Zoom aufzeichnen, statt mit was immer wir hier machen oder auch auf Zoom stattfinden lassen und da nur gewählte Ultramitglieder einladen, die ganze Zeit die Klappe halten müssen, außer sie machen wie in so einem Meeting. Nehme ich an, dann wirklich, hallo, ich würde auch gerne was sagen und dann schalten wir die rein.
Hier geht das auch. Wir machen das ja mit Riverside, da geht das auch. Da kannst du auch Leute einladen als Publikum.
Ich crazy, mach das müsste ja eher so eine Talkrunde sein. Ich brauche nicht dringend Publikum, finde ich, aber reden wir alle, möchte jemand was sagen, komm, wir unterhalten uns mal und so. Das ist ja natürlich, und auch das ultimative Geschenk für Leute, die es ein bisschen intimer haben wollen und ja schon zahlen und so. Geile Sache, wir denken darüber mal nach.
Genau, und wenn jemand weiß, wie das am besten geht, schickt ihr gerne einfach eine Mail an clubhouse@kleinesfernsehballett.de. Ihr könnt uns natürlich auch anrufen. Die Telefonnummer ist 030 für Berlin, 68 wie die Generation, 40 wie die Räuber und 1937 wie das Geburtsjahr von
irgendjemandem.
Irgendjemandem.
Du hast es richtig gemacht, obwohl deine Augen gesagt haben, Sarah, hilf mir. Aber bei mir hat die Lunge gesagt, ich habe gerade Rauch drin, wenn ich jetzt huste, ich kann dir nicht helfen. Und du warst so brav.
Wir haben ja auch immer noch die alte Nummer stehen, deswegen war ich auch so ein bisschen verwirrt. Aber egal.
Wollen wir dir auch nochmal sagen? Wer weiß, wer da jetzt wohnt? Das wäre lustig. Ich darf ja nicht so viel stören.
Fast gar nicht verwirrend. So, worüber möchtest du als erstes reden?
Ist mir egal, ich muss jetzt schon aufs Klo, wir müssen uns beeilen.
Okay, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ist eine Reality-Show auf RTL, läuft seit über 20 Jahren, ist jetzt die, ich glaube, 18., 19. Staffel?
19., glaube ich.
Wie findest du es?
Okay, let's face it. Es gibt diesmal ja ein bis zwei kleine Schwierigkeiten. Wobei eigentlich gibt es keine Schwierigkeiten außer Gil. Der ist die Hauptschwierigkeit. Also es sind generell ja lauter Leute drin, die ich gar nicht so uninteressant fand.
Kannst du
nicht
die alle?
Nur so. Nee, aber ich bin einfach dankbar für die alte Menschen versus Influencer Ratio. Das finde ich immer gut, wenn es nicht nur Gigi ist. Und da haben sie es ganz gut gemacht, finde ich. Ne? Wir haben Simone Ballack, genug Mia Leute, Dumont, wo ich denke, ja, genau, sowas interessiert mich, ist nicht ganz, wer bist denn du und so. Da die große Dramatik ist ja, dass da einmal Samira, die Ex vom Serkan, und Eva Dingsi, die eine vom anderen, dabei ist. Und die Eva hat, die Samira hat den Serkan abgefangen, hat mit, wie sagt man das am schlauesten? Die Eva hat Serkan ist mit der Eva fremdgegangen.
So, der Satz funktioniert nur, wenn Serkan das Subjekt ist.
Exakt. Und das ist jetzt natürlich ein Issue zwischen den beiden und das ist geil, aufregend, habe ich totalen Bock drauf, interessiert mich jetzt schon, weil die einfach Sachen zu klären haben und ich coole, eindeutige Meinungen habe und so. Aber das größte Ding an diesem Dschungel ist vermutlich Gil Oferim, der ja vor wann?
Das ist schon, also das, der Vorfall ist, glaube ich, schon 4 Jahre her. Ich glaube, der war 2021.
Und das hatte ich alles, ja.
Also vielleicht ganz kurz nacherzählt für alle, die es nicht wissen. Gil Oferim wollte in Leipzig nach so einer Fernsehshow einchecken ins Hotel und da war große Schlange und dann sind andere Leute vorgelassen worden und er hat irgendwie große Szene gemacht und dann hat er hinterher ein Video aufgenommen, auf Instagram gepostet und gesagt, das wäre Antisemitismus, weil er sein Davidstern, seine Kette um den Hals hätte und deswegen hätte der Konferencier ist gar nicht das richtige Wort. Rezeptionist ist das Wort, was ich gesucht habe. Mhm. Ihn nicht reingelassen und große Empörung erst, schlimmer Antisemitismus und dann kam halt in so nach und nach raus, es gab Aufnahmen von der Sicherheitskamera und diese Kette war gar nicht zu sehen und dieser ganze Zusammenhang mit Antisemitismus war nicht gegeben. Riesenprozess, lange Ermittlungen und sowas. Am Ende wurde also Gil Oferim verklagt. Und am Ende hat man sich verglichen. Er musste irgendeine Buße zahlen, muss vermutlich auch an diesen Hotelangestellten was zahlen und hat aber im Grunde zugegeben, dass es nicht so war, wie er gesagt hat.
Ja, also es war ein Teil davon war eine Entschuldigung. Das waren, glaube ich, genau 3 Sätze und das ist so ein bisschen. Also er hat sich tatsächlich gefühlt für die Menschen nicht wirklich entschuldigt, sondern, und das sagt er jetzt ja auch im Dschungel, er hat es gemacht, weil er musste, sonst whatever. Das ist die Geschichte und jetzt ist der halt im Dschungel drin und die Leute sind, finde ich, zu Recht, also Christoph ist super entrüstet. Wir haben uns richtig nochmal vorbereitet darauf, weil er meinte, er hat eigentlich keinen Bock, das zu sehen, das irgendwie zu unterstützen und so bin ich ja am Ende des Tages nicht, weil ich denke, ja, aber ich will das trotzdem sehen und mich interessiert das. Das Problem ist bei dem, glaube ich, dass der einfach nach wie vor down-doubled, wie man so sagt. Dass er also auch nach all diesen Jahren jetzt nicht sagt, ah ja, das war richtig dämlich, sondern behauptet, dass er da irgendwie gezwungen wurde, sich zu entschuldigen oder so. Und jetzt ist der halt da und will aber vor Ort, weigert sich darüber zu reden und erzählt auch so Sachen wie, dass er nicht darüber reden darf und so Schweigepflicht, was so ein bisschen weird ist, weil niemand weiß, in welche Richtung possibly da eine Schweigepflicht sein könnte.
Na, das kann schon sein, dass er irgendwas unterschrieben hat, ne? Aber man weiß es halt nicht, wer
also,
und gegenüber wem.
So gut wie alle, die da so ein bisschen recherchieren und drüber nachdenken. Ich habe wirklich einen kleinen Deep Dive gemacht diesmal bei YouTube, haben so das Gefühl von, der will nicht drüber reden. Und ich verstehe, dass der da nicht drüber reden will, aber das kann man sich halt auch nicht aussuchen, wenn sowas passiert ist und man sich vom Dschungel einladen lässt, der ja darauf basiert. Der muss doch wissen, dass der eingeladen wurde deswegen. Der kann noch nicht glauben, dass wir ihn wegen on and on it goes eingeladen wurde. Und das ist, glaube ich, so das Hauptding, darauf wollte ich jetzt nur nochmal hinaus, an diesem Dschungel. Und darüber muss man vermutlich am meisten erstmal reden.
Ich habe es auch ein bisschen zu lang jetzt die alte Geschichte erzählt, aber ich musste die auch im Detail nochmal nachlesen.
War wichtig, weil ich hatte die auch nicht auf dem Schirm. Es war auch wichtig, ich weiß gar nicht, ob er, ich glaube, wurde nicht sogar gesagt, dass der Davidstern angesprochen wurde, dass der proaktiv von dem Mitarbeiter benannt wurde.
War halt nicht so. Also,
aber weil du meintest nur, der wurde gesehen oder nicht. Das wäre nochmal eine andere Geschichte. Aber würde er davon ausgehen, er wurde so behandelt, aber er hat behauptet, dass das aktiv angesprochen wurde.
Genau,
und das ist noch beschissener. Der Typ musste zur Therapie, konnte dann nicht mehr arbeiten. Das war wichtig, dass du dir erzählt hast.
Ich komme jetzt mal mit so einer unpopular Opinion rein.
Crazy.
finde, ich bin so ein bisschen Team Gil, nur so ein Hauch. Mhm. Ich finde das, also ich finde, von mir aus soll der daran teilnehmen. Mein Gott, das ist der Dschungel. Das ist jetzt nicht, dass der einen Preis bekommt oder irgend sowas. Es ist alles irgendwie, es liegt alles auf dem Tisch. Ich finde das jetzt kein Skandal, dass er da mitmachen darf. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen merkwürdig, wie sich mehrere Leute sofort vorgenommen haben. In dem Moment, wo ich den sehe, spreche ich den sofort drauf an. Ha, schön, dich kennenzulernen. Übrigens, das war scheiße von dir. Was, also, weiß ich nicht, wie geil ich das finde. Und später es eskaliert es noch so, dass der Umut zum Beispiel dann auch sowas sagt, der Gil soll jetzt einfach Reue zeigen. Und Gil hat sich ganz offensichtlich vorgenommen, er will keine Reue zeigen, er will nicht darüber reden und er braucht das Geld. Und ich finde das legitim. Ich verteidige überhaupt nicht, was der gemacht hat, aber dahin zu gehen und zu sagen, ich habe krasse Geldnot jetzt. Der hatte 4 Anwälte, Idiot. Der ist, glaube ich, bis über den Kopf verschuldet. Und dann zu sagen, ich habe die Chance hier, richtig Gage mitzunehmen. Und wenn ich nicht darüber reden will, rede ich nicht darüber. Und wenn Leute mich hinterher immer noch scheiße finden, na gut, den Schritt geht er jetzt nicht so konsequent durch. Aber das würde ich sagen, da muss er dann halt mit leben an der Stelle, wenn Leute dann sagen, wir können dich nicht ausstehen. Das ist so ein bisschen der Preis, den er dafür zahlt. Aber da verliert er jetzt ja auch nichts. Das ist ja die Situation jetzt auch.
Ich glaube, das ist so ein bisschen vielschichtig und das macht es so schwierig, weil man ja sofort trotzdem den Antisemitismus im Kopf hat und da ja sofort gerade bei Deutschen alle Glocken angehen und glaube ich jeder sofort sagt, ja, da mit dem darf man gar nicht mehr reden und cancel whatever. Ich glaube, das muss man davon trotzdem trennen. Mich stresst, glaube ich, eher, dass der einfach kein gut, in meiner Welt, für das, was ich mitbekommen habe, ist der einfach kein guter Mensch dafür, dass er mit diesem Thema so umgeht, nicht mit, also so, dass er eben weiterhin mit allem, was er hat, sagt, das stimmt eigentlich nicht, ich wurde nur gezwungen, weil damit sagt er unterm Strich auch, dass dieser arme Angestellte doch ein Antisemit ist und all das ist so, die Lügerei nervt mich und ich finde auch, dass man niemandem sagen kann, du sollst Reue zeigen. Natürlich sagt Umut, weil der auch ein bisschen dumm ist, trotzdem damit, was alle wollen. Ich will das auch, aber es steht mir halt auch nicht zu. Das ist nur so ein Zuschauerbedürfnis, was man hat und da hast du recht, niemand muss Reue, soll er machen, was er will. Für ihn wäre es schlau und gut, das zu machen. Auch als Mensch wäre das schlau und gut und ich gucke halt jetzt einfach nur einem Menschen zu, der sich dagegen entschieden hat und das finde ich unattraktiv und damit aber auch interessant zum Gucken. Der Antisemitismus hat damit, finde ich, nichts zu tun, sondern eben dieses, okay, du gehst da jetzt rein, fair enough, du musst da nicht drüber reden, aber die Leute werden das wollen. Ich wünschte, er würde sagen, ich will nicht darüber reden, aber er macht es sich pseudo-leicht und tut so, als dürfe er nicht. Denn es wäre schwerer zu sagen, ja, das ist passiert und Micky meinte auch, oh Gott, hoffentlich ist das nicht zu intim, der hat halt auch schon richtig, der wurde dafür schon kollektiv bestraft, gerichtlich bestraft, der hat sein Ding abgesessen, das muss man dennoch, da hat er recht, das fand ich toll, als Micky es gesagt hat, mit einbeziehen. Wir sind also nicht dazu da, den jetzt zu bestrafen, aber wir dürfen den, finde ich, eklig finden dafür, dass er weiter lügt, vermutlich.
Also ich finde diesen einen Punkt wichtig, was du jetzt gesagt hast, weil ich ihn jetzt ja so ein bisschen verteidigt habe. Also die Sache war riesengroß und es stand wirklich das ganze Land Kopf und zwar zuerst im Sinne von, wie krass dieser Antisemitismus, wie kann das Hotel das machen? Also die Größe dieser Diskussion war riesengroß und da hast du völlig recht. Also den Schaden, den er damit angerichtet hat, auch nicht nur gegenüber den einzelnen Personen, sondern dass du so eine ganze Diskussion plötzlich hast, so wie viel Antisemitismus ist eigentlich nur ausgedacht oder behauptet von irgendwelchen Leuten. Also das war wirklich schädlich. Nichts davon will ich irgendwie verteidigen.
Nee,
Aber wie gesagt, diesen Punkt, ich finde das ein bisschen spannend zu sehen, wie die anderen, also Umut und Co. denken, sie haben da jetzt einen Anspruch drauf. Und wie gesagt, also er spricht selber nicht so deutlich aus, wie ich es gerade gemacht habe, aber nimmt da jetzt das Geld mit. Und
er hat das auch gesagt, aber und da dachte ich kurz auch, ey, nice, aber dann hat er halt trotzdem auch gesagt, ja, unter anderem. So, ja. Und es gibt ja dieses tolle Gespräch in der zweiten Folge, glaube ich, mit dieser crazy Arielle, alter Falter, dafür, dass die 12 ist die so hart, die sitzt dann da und sagt, ich denke, ich will jetzt darüber reden und dann poolt die aber auch nach und die hat einen richtigen moralischen Anspruch, den ich lieb habe. Das ist recht heftig und nicht alles ist ihr Business, I get it, aber ich mag die nicht Blauäugigkeit, sondern die Offenheit, mit der sie sagt, so Eva, du hast jetzt also mit dem Serkan geschlafen, hast du dich eigentlich entschuldigt? Man darf ja immer, finde ich, dann sagen, möchte ich nicht drüber reden, aber ich liebe die dafür und die poolt richtig nach. All die Erwachsenen sitzen da hinten und trauen sich noch nicht und die sagt, ja, aber du bist ein Verbrecher und ich mag, dass sie dieses Gespräch forciert und da tut er sich nichts Gutes, hat er, glaube ich, auch gemerkt, indem er dann eben so Sachen sagt wie, ja, aber ich bin ja nicht nur das und sie so, wer, was bist denn du sonst? Und niemand muss mehr wissen, ich weiß nicht einen Song von dem, wenn das nicht dauernd bei der Vorstellung wiederholt werden würde. Und wie er so darauf besteht, dass er jetzt aber auch ganz andere Sachen hat. Und da habe ich eine Sache gemerkt, die den Unterschied macht. Das stimmt. Gil Oferim ist nicht nur das. Gil Oferim hat eine Musikkarriere und er hat selber viel von Karriere gesprochen. Aber da ist der Unterschied. Wir reden gerade nicht von Karriere. Das stellt ihn dar als Künstler. Das ist sein künstlerisches Leben. Und das andere zeigt, wer er als Mensch ist. Nämlich jemand, der sich nicht einen Fehler eingestehen kann und so. Und das ist ein, den da hat Ariel, finde ich, das Recht darauf zu ignorieren, was die Karriere von Gil Oferim ist. Das ist gerade seine Story, wie sie sagt. Und damit muss er leben.
Ja, das ist, ja, also ja, und das ist natürlich gleichzeitig auch wahnsinnig hart und wie viel Mitleid man da haben muss, ist dann nochmal eine andere Frage, weil er sich ja irgendwie selber eingebrockt hat. Aber es ist halt auch eigentlich so der Klassiker, du musst dann auf eine Art öffentliche Reue zeigen, damit du wieder eine Chance, damit Leute sagen können, okay, naja, aber der hat ja auch gesagt und tatsächlich war es im Gegenteil, auch sein Anwalt hat schon hinterher, die haben halt diesen Gerichtsvergleich irgendwie gemacht und dann hat der Anwalt hinterher nochmal wieder gesagt, so, ja, das heißt natürlich nicht, dass er es wirklich gemacht hat, dass er gelogen hat. Es gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung und so. Die sind sofort da auch zurückgerudert. Ich weiß überhaupt,
man aber wie weiß ist auch das rechtlich? Wieso sagt dann nicht der Staat oder wer immer das Recht ist, nee, das ist es nicht? Also, weil dann ist es doch nur ein Trick. Alle gucken zu, wie die einen Trick gemacht haben.
Ja, aber es geht darum, also der Fachbegriff ist irgendwie so der Rechtsfrieden oder so. Also es zählt irgendwie mehr, dass der gesagt hat, dass er vor Gericht gesagt hat, stimmt, ich habe gelogen, ich entschuldige mich dafür. Das zählt mehr, als dass man den zu irgendwas verurteilt.
Aber es zählt doch nur dann mehr, wenn er sich entschuldigt und nicht, wenn er drei Sätze vorliest, die er offiziell machen muss, um rauszukommen. Aber darum geht es im Recht nicht.
Nee, also wie willst du das unterscheiden? Denn, oh, das wäre so ein geiler Sarah Kuttner-Job. Und wir haben jetzt hier die Entschuldigungsfachfrau Sarah Kuttner. Ja. Und dann wirst du von Gericht dazu bestellt und dann hörst du dir das an und sagst,
nee. Oh Gott, so eine Entschuldigungsexpertin, eine unabhängige Entschuldigungsexpertin. Na, aber dafür muss man doch in diesem Fall gar kein Experte sein, weil man muss ja gar nicht sagen, ja, aber der Sani, irgendwie glaube ich dem das nicht, wenn er selber danach sagt, stimmt gar nicht. Dafür braucht es ja keinen Experten. Da braucht es niemanden für.
Das ist ja jetzt abgeschlossen.
Ja, aber das verstehe ich eben nicht. Ich habe das Gefühl, es wurde mit einer Lüge abgeschlossen. Und deswegen ist es schon, finde ich, fair, dass Leute immer noch sagen, ja, aber was... Hä, was ist denn jetzt?
Was hättest du eigentlich gemacht? Also mal angenommen, du wärst jetzt eine... Gil wäre da und du wärst eine von den Kandidatinnen.
Hat das gut gemacht? Ich glaube, ich fand Hardy Krüger nicht so schlecht beim ersten Treffen, weil der hat vorher schon gesagt, ich werde mit dem darüber reden wollen, aber der hat nicht so wie Umut oder wer auch immer so getan, als wäre der nicht da. Also das ist einfach, das bringt ja auch fürs spätere Gespräch nichts. Also schon aus manipulativer Hinsicht wäre ich freundlich und neutral zu dem gewesen, auch weil der ja nun tatsächlich nicht nur das ist. Ja. Ich weiß das schon, wir müssen aber über das reden. Wenn du willst, dass ich dich gut leiden kann, müssen wir darüber mal geredet haben. Aber dennoch gehe ich ja nicht hin und furze dem ins Gesicht. Ich hätte also auch gesagt, hey, weird für dich hier vermutlich. Ich hätte das vielleicht sogar noch ein bisschen angesprochen und hätte dann vielleicht gesagt, ey, komm erstmal an. Ich glaube, ich würde später gerne mal mit dir darüber reden, aber jetzt ist natürlich doof. Und dann hätte ich vermutlich Übersprungshandlungen denen sogar ein bisschen mehr als nötig rangeholt, weil der so ausgegrenzt wird da. Das finde ich jetzt irgendwie auch weird am Anfang, dieses Hallo sagen, da jemanden auszugrenzen, macht keinen Sinn.
Ja.
Und dann wäre ich, glaube ich, Ariel gewesen, ehrlich gesagt. Ich hätte mich dann ans Feuer gesetzt und ich hätte die Fragen gestellt. Und sie argumentiert ziemlich gut dafür, dass sie so jung ist. Ich hatte das nicht auf dem Schirm. Auch wenn das übergriffig ist vielleicht, aber ich finde es dann der Job von den anderen zu sagen, das möchte ich hier nicht, aber ich finde die Fragen richtig, ich finde sie nicht zu hysterisch, nicht zu laut, nicht zu gemein. Ich bin so beeindruckt von der.
Wie ist so wäre ich gewesen. Wer ist die denn?
Was hat Weiß die? Ich nicht mehr. Okay. Ich kenne die von anderen Schreisachen und die ist auch ein Schreimädchen und so, aber die ist, ich glaube, die hat wie viele von diesen kleinen Frauen, weißt du noch, die bei Big Brother, die sich die Nase hat neu machen lassen, diese Spielerfrau, die Frau von Max Bababa, auch so eine kleine, so eine rumpelige, so die irgendwie früher, die sind groß geworden, nicht mit Geld, sondern in keine Ahnung, in der Zeche, vor der Zeche, so eine Girls sind das, die so ein bisschen kämpfen gelernt haben und das Herz am rechten Fleck haben, aber zu oft verletzt wurden und deswegen ein bisschen schreiig sind, ein bisschen laut sind. Und für diese Menschen schlägt mein Herz.
Also da bin ich ein bisschen skeptischer, aber ich finde das super, was du vorhin gesagt hast, wie du reingegangen wärst in so eine Begrüßung mit Gil. Sowas zu sagen wie, ist ja bestimmt für dich auch ein bisschen weird jetzt hier. Also das ist, finde ich, ein super, super Satz, der ja nicht gleich irgendwie das Riesenfass. Man zeigt so auf das Fass, was in der Ecke steht und sagt, reden wir nachher nochmal drüber. Aber erstmal nur, ne, guck mal, das
ist Fass. Auch weil es jetzt ja nichts bringt. So, das würde alles zerstören. Das würde den Flow der Sendung zerstören. Das würde ihn zerstören. Das wäre für mich uncool. Das würde allen helfen zu sagen, so, du bist jetzt dabei, ich habe viel über dich gelesen, wow, das wird sicher crazy. Aber das, finde ich, hatte ja, glaube ich, Hardy Dingsy so ähnlich gemacht. Wie wärst du denn? Würdest du dann das später ansprechen? Von der Begrüßung mal abgesehen.
Ich bin
würdest
bei sowas
du einfach so tun?
Keine Ahnung, ich glaube, ich wäre eher so defensiv. Ich glaube, ich würd das erstmal irgendwie nicht ansprechen und dann gucken, ob sich irgendwann eine Situation ergibt.
Also, aber es gibt tolle Konflikte auf dieser Ebene da. Ich finde den Konflikt mit Eva und Samira ähnlich, weil da
wollte ich jetzt
auch
hinkommen.
Die verstehen kann, so, weil Eva sagt, also in meiner Welt ist die Problematik, ne, Eva, Serkan geht mit Eva fremd und Samira ist sauer. Vollkommen fair, dass Samira sauer ist. Natürlich ist die vor allem sauer auf Serkan und sollte sie auch, aber dennoch ist die andere Frau, ne, vielleicht nicht schuld in dem Sinne, aber sie hat halt auch auf Samira geschissen, als sie das gemacht hat. So, das kapiere ich alles. Und Eva hat jetzt aber, glaube ich, das Gefühl, dass sie dafür auch im Grunde wie Gil für immer büßen muss. Und das ist aber so gesehen, glaube ich, nicht der Fall. Sondern wir wissen alle, dass Serkan das Problem ist. Aber ich glaube, dass sich Eva da zumindest monatelang nicht entschuldigt hat oder so. Und dass sie, dass das ihr Fehler ist. Das sieht die gerade nicht. Und sieht eben nur, dass sie alle haben, glaube ich, das Gefühl, gecancelt zu sein. Und da, vielleicht muss man auch nochmal über Canceln reden, weil das finde ich grundsätzlich, ja, erzähl es.
Bleiben wir nochmal bei dem vorher. Ich bin mir nicht sicher, ob alle wissen, dass Serkan eigentlich das Problem ist. Ich weiß es jetzt auch nicht, es ist jetzt komplett geraten, aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein Mann fremd geht, ist immer noch irgendwie, ey, das ist ein cooler Dude und der geht halt mal fremd. Und die Frau, mit der er seine Frau betrogen hat, ist irgendwie, ich sage jetzt nicht die ganzen Schimpfwörter, die man dafür hat. Ich glaube, dass die viel, viel, viel mehr Hass so auf Instagram und in irgendwelchen Direktnachrichten oder so abkriegt, dass da auch immer noch so eine so ein Geschlechtsunterschied irgendwie drin ist. Und ich finde es krass, wie sehr Samira sich vorbereitet hat. Samira ist da ja bewaffnet mit, die hat
dieses
ihr Kissen.
Das ist krass, das ist echt, da war ich richtig, also das war echt so, wow. Und auch ein geiler Reveal, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ja, jeder Idiot hat ja inzwischen, das würde ich im Leben nicht machen, mir Christoph und Penny auf ein Kissen drucken, wenn ich stattdessen eine Kippe mitnehmen kann oder Ohrenstöpsel. Aber jeder hat inzwischen ein Kissen als Luxusgegenstand und mit lieben Menschen drauf. Und Samira hat auf die Rückseite von ihrem Kissen diese beschissene Entschuldigung, die sie, glaube ich, auch erst vor 2 Wochen bekommen hat oder so, raufgedruckt und hatte auch das beste Reveal ever. Die saßen einfach auf dem Bett und sie dreht das Ding um und sagt, lass mich kurz die Nachricht nochmal vorlesen. Aber ja, sie ist sehr gut vorbereitet.
Ja, und ich merke, ich habe da ganz viel Sympathien für Eva, weil Eva da sitzt und irgendwie überfordert ist und das ist ihr auch unangenehm und sie kommt auch irgendwie nicht aus ihrer Haut raus. Ich finde, sie hat einen Punkt, wenn sie immer wieder sagt, hör mal, ich bin nicht der Grund, weswegen deine Ehe auseinandergebrochen ist, sondern da war offensichtlich bei euch schon was falsch. Gleichzeitig verstehe ich,
ist
dass
auch vollkommen
das
richtig.
Genau, gleichzeitig verstehe ich, dass das Samira überhaupt nicht überzeugt oder hören will oder irgendwas, aber die Krawallabsicht von Samira, die sich vorher genau überlegt hat. Und in die erste Situation, es gibt ja so eine ganz ungelenke Begrüßung, weil Eva sich vorgenommen hat, wenn die sich alle treffen zum ersten Mal, dass sie die umarmt, dass Eva Samira umarmt. Ja. Und das ist irgendwie sehr ungelenk und sowas, aber ich nehme an, das hatte sie sich einfach vorgenommen, um so am Anfang gleich mal so ein bisschen das Eis zu brechen. Samira war sofort total empört. Was glaubt die, dass die mich einfach umarmen kann? Und ich hab so ein bisschen Sympathie für Eva. Vielleicht falle ich da auch auf sie rein. Ich habe auch jetzt nicht alle Reality-Formate mit ihr gesehen. Ich weiß, dass die auch irgendwie einen Ruf hat. Aber ich habe da so ein bisschen Sympathien für sie, die so denkt so, ach, aber können wir nicht hier irgendwie einfach uns so zusammen... Du nicht?
Also ich habe die emotional, denn ich habe ihr Gesicht, als Samira spricht, als sie zusammen auf dem Bett sitzen und zum ersten Mal jetzt richtig darüber sprechen, macht genau, was du sagst. Die ist glaubhaft überfordert, die ist nicht böse, die nickt viel, sagt nicht viel, hört sich das an, das tut sich ja weh, das ist ihr peinlich, weil das gefilmt wird, fühle ich alles, menschlich fühle ich das. Aber dennoch ist sie auch die andere Frau. Man ist damit daran überhaupt nicht schuld an der Sache, aber... Damit gehst du automatisch in Krieg mit dieser Frau. Man zerstört diese Ehe nicht, natürlich nicht, aber man hilft. Und das ist wirklich nicht Girls-Girl-Verhalten. Und augenscheinlich ist wirklich relevant, was das Timing ist. Weil ich finde, Samira, ich liebe die. Ich liebe die schon immer und das hört nicht auf. Über die müssen wir nochmal reden, weil ich die auch so unfassbar schön finde. Ich könnte einfach nur in deren Gesicht glotzen. Das sage ich dir in jeder Sendung, wo die ist, sage ich das zu dir. Und die Ruhe, die die trotzdem hat, die hat Druck dahinter, aber die ist nicht hysterisch, die ist... Ich finde die richtig gut und ich fürchte, die Hauptproblematik für Samira ist nicht das große Ganze per se, sondern dass augenscheinlich nie Kontakt stattgefunden hat zwischen denen, sondern erst vor 2 Wochen, also als klar war, man muss sich im Dschungelcamp sehen, damit hat diese Entschuldigung noch weniger Kraft, wenn die kommt 9 Monate zu spät. Das macht totalen Sinn, dass Samira da sagt, are you kidding me? Was glaubst du denn, wie das läuft? Du kannst mir doch jetzt nicht eine Umarmung anbieten im gleichen Atemzug mit sorry, dass ich auf dem Schwanz deines Mannes gesessen habe. Fühle ich.
Aber ich finde das nicht attraktiv, die Art, wie sie sich da festbeißt und auch so einen Willen zur Eskalation hat. Man könnte ja trotzdem da reingehen in den Dschungel und sagen, wir sind 2 Wochen da jetzt zusammen. Lass uns mal gucken, dass wir da jetzt nicht zu sehr eskalieren. Alle warten da drauf, dass wir beiden uns an die Gurgel gehen.
Aber die wollte nicht eskalieren. Ich habe das nicht als Eskalation von Samira empfunden. Die wollte, dass darüber gesprochen wird. Einmal vernünftig und so. Ich kann mir vorstellen, dass die das auch nur aus dem Weg haben will. Aber die wünscht sich eine echte Entschuldigung von Eva und auch dafür, für diese Entschuldigung wünscht sie sich eine Entschuldigung. Und Eva wiederum denkt aber, sie hat sich schon genug, hat schon genug gelitten, was sogar stimmt. Ich glaube, die differenzieren nicht, dass es nicht um den Antisemitismus geht, also das Betrügen, sondern um die Art der Entschuldigung, nämlich dass sie nicht echt oder falsch ist. Und das, ich könnte mir vorstellen, dass Samira nur ganz abschließend, dass sie damit die wird nicht den Druck aufrechterhalten. Ich glaube, die will das einmal klargestellt haben, dass hier einmal gesagt wird, ey, das war nicht cool. Und dann kann ich mir vorstellen, dass die okay nicht Freundin werden. Aber dass die, ich glaube, die will gar nicht eskalieren. Die will aufstampfen.
Ich glaube, die wird das nachhaltig, wird sie da eskalieren.
Ja, und kann auch sein, ist interessant zu gucken.
Man muss das halt auch erstmal dann im Dschungel klären wollen. Es fällt ein so brutaler Satz, ich weiß gar nicht, ob es Ariel sagt oder wer, die sagt zu Eva, du bist ja nur hier wegen Samira. Das finde ich ganz schön brutal und womöglich stimmt das ja, dass sie nur...
Also im Sinne von, dass sie wurde nur eingeladen, weil damit sie die Erzfeinde, ach so rum, nicht,
genau.
Du bist hier, ja okay, ja naja und Gil ist nur da wegen diesem Ding.
Ja, deswegen ist diese Parallele halt so stark, weil Eva sagt das ja auch wörtlich, ich bin auch mehr als diese Seitensprung oder was es war. Und andererseits, Samira, die lebt halt aber auch in dieser krassen Reality-Welt. Also wie sie denn, zwischendurch bricht das ja auch aus ihr so raus, was das über sie selbst aussagt, dass sie offensichtlich für Serkan nie genug war. Da ist sie ja ganz
aber dicht, das hat mich so gekriegt.
Ja.
Wie ehrlich und selbstreflektiert und so.
Ja, all das ehrlich und selbstreflektiert. Und gleichzeitig denke ich mir, jetzt reden wir darüber und alle anderen reden auch irgendwie darüber. Du trägst das wieder öffentlich aus. Und diese furchtbare Welt, in der all diese Dinge, und gleichzeitig gehen die irgendwie kaputt daran, dass all diese Dinge öffentlich ausgetragen werden und können aber auch nichts anderes und gehen dann auch in Formate, die irgendwie dann das noch machen. Also, es ist auch krass und ich glaube, dass Leute da auch dran kaputt gehen.
Ja, das eh. Also, aber das ist inzwischen, habe ich das Gefühl, das ist ein schon so etabliertes Berufsfeld auch. Ich habe gar nicht mehr das Bedürfnis, jemanden beschützen zu wollen, weil jetzt ist es ja schon lange nicht mehr so, dass man gar nicht weiß, was mit einem passiert, wenn man da hingeht. Ich weiß, du willst das auch nicht, aber ich habe einfach weniger, ich denke dann so, ja genau, das ist die Schattenseite deines Jobs, so wie es Schattenseiten von meinem Job gibt und von deinem. Jetzt wissen alle Bescheid, ihr entscheidet euch trotzdem dafür. Ich glaube, dass Samira nur erklären wollte, die ist ja auch eine Frau, ich kenne das so. Man will einfach nur erklären, warum man sich so fühlt, damit andere das besser nachvollziehen können. Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass das jetzt da so groß nochmal darum geht, Serkan einen mitzugeben, sondern eben zu erklären, wie sich das anfühlt und weshalb sie so starke Gefühle für Eva hat. Natürlich ist sie ein Stellvertreter, Eva, für genau das, dass Samira nicht genug war und so. Ich fand das so, ich bin dann auch zu sehr Mädchen. Ich war dann sehr gerührt, dass sie da vor laufender Kamera sagt, ganz offensichtlich bin ich nicht genug und das immer wieder zu hören. Das hat mich gekriegt. Ich bin aber bei dir auch mehr jetzt, merke ich, bei der Sache, dass natürlich auch Eva 1000 andere Sachen ist, unangenehme Sachen, denn die war ist schon immer unangenehm aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber sie ist nicht nur das. Ich glaube, dass die nur alle nicht gut differenzieren können. Es geht nicht darum. Natürlich bist du ein Mensch und du bist kein schlechter Mensch. Aber hier hast du diesen Fehler gemacht. Und der Fehler war in dem Fall nicht das Fremdgehen, sondern der Umgang damit mit der Frau. Genau wie bei Gil. Der Fehler, für den hat er gebüßt, den hat er gemacht. Und jetzt kriegt er aber in meiner Welt zu Recht darauf auf die Mütze, dass er damit nicht gut umgeht, obwohl er weiß, da sind Kameras. Beide wissen, es wird darüber geredet werden müssen. Und das, vielleicht unterstelle ich das. Ihr wisst doch, ihr geht dahin. Ihr wisst, die Leute wollen das von euch wissen. Ihr werdet darüber reden müssen. Bitte kommt jetzt nicht mit, wie kommt das denn jetzt her?
Ja, ich finde es übrigens insgesamt bislang, also wir nehmen dieses hier montags auf, das heißt, wir haben jetzt 3 Folgen gesehen. Ich finde das eine ziemlich gute Staffel, zum einen wegen dieser Mischung, zum anderen ist es bislang noch nicht so wahnsinnig krawallig, also jenseits dieser sehr konkreten Konflikte. Und es hat viel von so frühen Staffeln, dass du siehst, also Hardy Krüger erzählt über seinen Alkoholsucht. Über den plötzlichen Kindstod von einem Sohn von ihm. Es hat viele solche Momente. Ich finde auch nach wie vor wieder, dass ich am meisten Lust habe, diese Leute genau im Dschungel zu sehen. Dieser Bauer, ich habe seinen Namen vergessen.
Ja, Patrick, denn. Oh, das piepsen wir lieber raus, dafür kriege ich Ärger. Ich denke es von ganzem Herzen, aber Lennart, bitte pieps das raus. Von ganzem Herzen nenne ich den privat so. Ich werde immer zu dem sagen und der Lennart macht bitte jedes einzelne davon raus. Der Patrick?
Der wirklich unfassbar schlimm war im Sommerhaus der Stars. Und der sitzt da jetzt, und ich finde den jetzt immer noch nicht ganz besonders toll, aber der ist jetzt so ein Mensch mit so Seiten, wo man sagt, ja, das finde ich jetzt nicht so toll an dem, aber da ist er ganz normal sympathisch. Und ich finde, dass dieses Format so unwahrscheinlich das ist mit diesem ganzen Blöden, mit diesen Prüfungen und dem Essen und sowas, das regelmäßig und auch da jetzt wieder schafft, dass mir Leute da am sympathischsten, am menschlichsten mit guten und schlechten Seiten vorkommen von all diesen Formaten, die es so gibt.
Ja.
Und das,
du hast voll recht. Ich finde es auch schön, auch aus Gründen, dass es nicht so krawallig ist. Das ist ja für andere Leute oft ein Qualitätsmerkmal. Aber ich will nicht, dass es so sehr stresst. Ich will genau, glaube ich, das auch, was du willst. Dass man Leuten zuguckt ich glaube denen auch am Lagerfeuer mehr, wenn die wirklich super doll flüstern über ihre geheime Geschichte, auch wenn die wissen, dass die gefilmt werden. Aber ich glaube, das vergisst man wirklich irgendwann. Das ist nicht möglich, 24 Stunden am Tag immer zu denken, die Kameras an. Dann glaube ich dem Hardy das auch viel mehr, wenn er das so leise wie möglich sagt. Und es ist ehrlich. Und es gab Staffeln, die letzten Staffeln waren ja wirklich teilweise so, dass Leute gesagt haben, so, jetzt erzähle ich meine Geschichte. Ich glaube, jetzt ist ein guter Moment. Weißt du, jeder bringt so sein Ding mit. Und
Die habe ich gar nicht mehr geguckt teilweise.
Übertrieben gesagt, aber man hatte das Gefühl, dass jeder sagt, also ich möchte jetzt dieses Mal auch meine Geschichte erzählen. Und dann wurden einfach gute Momente gefühlt dafür gesorgt. Und jetzt ist es, wie du sagst, abends am Lagerfeuer, wenn jemand mal nachfragt, erzählt man einem das und sagt, ey, das war so kacke. Finde ich auch. Ich finde auch den interessant, weil der das so wenig ist auf einmal. Weil der eben auch nur eine arme Wurst ist. Dennoch hat der so viel gruselige Sachen gemacht, dass ich dem nicht traue. Aber genau wie du, ich habe Interesse an den Menschen. Ich möchte gerne zugucken. Es krawallt nicht so sehr. Ich kann mich mit vielen Seiten identifizieren, beziehungsweise Sachen verstehen oder ja, oft denken, wie würde ich das machen? Das hat man ja manchmal nicht, wenn es dauernd nur um Sendezeit geht oder so.
Ja, man kann ja auch Sachen, man kann ja Leute auch doof finden, ohne dass man in so einer völligen Fassungslosigkeit davor sitzt, wie ich halt regelmäßig vor dem Sommerhaus der Stars sitze. Ja, mir fällt gerade auf, warum ich natürlich den Patrick jetzt doch irgendwie auch mag. Der hat sich auf sein Kissen nicht nur irgendwie seine Freundin, sondern auch Anja seine Lieblingskuh drucken lassen. What's not to like?
Und auch nur über die gesprochen. Ich dachte die ganze Zeit, aber wer ist denn die Frau? Mit wem ist denn der nochmal zusammen? Und dann sieht man so ein 3 Stunden langes Gespräch mit dem Kissen, wo er von dieser Kuh schwärmt. Und ich denke, ja geil, aber wer ist denn die Frau? Das ist niedlich, aber das darf man, glaube ich, nicht. Der ist trotzdem gefährlich. Ich glaube, der ist gefährlich.
Mag schon sein. Ich werde mich ja mit dem auch nicht einlassen. Ich sag jetzt nochmal was. Ich weiß nicht, wie du das jetzt, nachdem du dich mit Micky ja angefreundet hast, findest. Ich finde viele Witze ganz gut dieses Jahr.
Nope.
Okay. Also Sie haben schon mal sehr, sehr
Also bloß, ich habe Sie auch größtenteils nicht gehört. Wir haben die erste Folge aus Versehen live geguckt. Da fehlt ja die Vorspultaste. Und da hatte ich also 3 Stunden lang Zeit zu überlegen, wie wir die aktuellen Witze finden. Stellt sich raus, nein, danke. Und jetzt spule ich das ja immer nur vor. Was ich finde, was gut ist, ist der Style, kompliziert, aber auch gut, der Style vom Köppi. Der Köppi war ja jahrelang... Mit so einem Hipster-Köln-Kaiser-Wilhelm-Bart und so coolen, der sieht so ein bisschen aus, als wäre er mit Schroppi einkaufen gegangen. Dann hat er diese, so eine Robbie Williams bestickte, ironische Blumenstrickjacke an und hochgekrempelte Hosen. Der sieht ganz anders aus. Der sah die Jahre davor immer aus wie, wie hieß der Typ davor?
Der musste die Hemden, die viel zu großen Hemden auftragen von...
Sowohl Dirk Bach als auch Daniel Hartwig. Und jetzt hat, glaube ich, Köppi eine eigene Style-Klausel, nämlich er darf sich anziehen, wie er will. Und das steht dem scheiße gut, finde ich. Selbst Sonja ist anders, wobei, das möchte ich zurücknehmen von der Klamotte her. Aber die Witze, it's not my thing.
Ich muss trotzdem, ich habe mir drei aufgeschrieben. Also zum einen habe ich die schönen Wortspiele, dass es einmal eine Köppi-Reitverletzung gab. Und sie nennen Ariel die kleine Heerjungfrau.
Ach, ja, die Wortspiele gehen schon klar. Aber
und ganz am Anfang haben sie den Witz, dass sie irgendwie rauskommen, da steht irgendwie auf diesem, in dieser Deko steht irgendwie das Periskop rum. Und dann sagt, ich weiß gar nicht, ob es Jan ist oder Sonja, sagt, das Periskop wurde teuer gekauft, als wir noch Geld hatten. Und jetzt muss es halt benutzt werden. Also ein bisschen wie bei Raab.
Ja.
Der ist sehr, sehr gut. Der Witz ist sehr, sehr, sehr gut. Der ist gut,
aber ich wusste die ganze Zeit, weißt du, wovon ich abgelenkt war, dass ich nicht weiß, was ein Periskop ist. Und wenn dieses Wort fällt, kann ich aber den Witz mir nicht anhören, sondern muss die ganze Zeit überlegen, was meinen die denn? Zeigen die das
vielleicht noch? Christoph weiß doch, was ein Periskop ist. Der sagt dir das dann
nicht? Aber den habe ich nicht gefragt. Das ging so schnell. Vielleicht weiß der das auch nicht. Was ist denn ein Periskop?
So ein Fernrohr, was man so irgendwie...
Warum sagen die nicht Fernrohr?
Weil es ein Periskop ist, weiß ich auch nicht. Womöglich gibt es Unterschiede zwischen Fernrohren und Periskopen. Weiß auch nur grob,
es ist einfach die Art von Humor, die nicht meins ist. Du weißt es ja, ich bin ja jetzt auch ganz ehrlich nicht so ein riesiger Fan von Wortspielen oder generell so Witzen. Ja, ja. Ich finde es lustig, wenn jemand schnell von alleine was Witziges sagt. Aber
hast du die Dschungelprüfung auch vorgesprüht mit Ariel?
Ja, ja.
Das war aber ganz eindrucksvoll, wie sehr sie geschrien hat. Und sie hat ja auch, es gibt vorher einmal diese Szene, wo sie aufzählt, wovor sie Angst hat. Und das ist so eine ungefähr 200-teilige Liste von allem, was im Dschungel ist. Also sie hat Angst vor allem, was da ist. Und dann hat sie irgendwie die zweite Prüfung, musste sie auch abbrechen. Und dann fragt Sonja, Ariel, was war denn mit dir los? Und sie, ich habe so Angst vor diesen Tieren. Worauf Sonja sagt, ja, voll die gute Idee, in den Dschungel zu gehen.
Ja, aber das ist ja auch, das haben wir auch nicht zum ersten Mal gehört. Diese Art von Ironie von Sonja, wenn irgendjemand sagt, wir wissen aber doch alle, dass alle Bescheid wissen und alle Angst haben, deswegen laden wir die doch ein. Wie furchtbar wäre das denn für Sonja gewesen, wenn da einfach keiner kreischt? Also das ist alles so ein sich immer wiederkehrendes, selbstreferenzielles, das berührt mich.
Ich mag diesen, wie heißt der, der schwule Mann von dem anderen?
Ah, ja, der. Reicht doch. Hubertus vielleicht.
Hubert?
Ja.
Heißt der Hubert?
Hubert, ja, so ähnlich. Ja, genau.
Der ist einfach irgendwie so nett.
Der ist süß, ja, ja. Aber der, ja, der also rutscht mir gerade noch so durch, weil so viele andere Leute da sind. Ich bin ja so verliebt in Simone Ballack.
Ja,
die ist schön und die ist schlau und ich mag eben Samira auch trotzdem super, super gerne und deswegen kommt der Hubert ein bisschen durch.
Mit den verrückten Brillen, die Tochter von Grit Böttcher, die du gar nicht kennst.
Ah, ja, ja, ja. Ja, die ist auch süß, aber ich habe das Gefühl, dass die weiß, wie sie ist und die bedient das aktiv.
Das kann sein.
Ich mag. Ja, und dann macht's mir nicht so richtig Spaß.
Also
ich bin aber auch super zufrieden. Ich habe richtig Bock, weiterzugucken. Ich hoffe, das bleibt so und wird nicht in irgendeine ungünstige Richtung oll.
Wir
können ja auch nächstes Mal nochmal kurz drüber sprechen.
Vielleicht höre ich jetzt auch auf zu gucken. Also die Sendung heißt Ich bin ein Star, holt mich hier raus, läuft um 20.15 Uhr auf RTL und sonst auch auf RTL Plus.
Stimmt, ich muss so dringend pinkeln. Es ist, wie es ist. Entweder ich mache jetzt nochmal dieses schöne Geräusch, warte. Ich gehe kurz pipi, entweder machst du eine Alleinunterhaltung oder wir schneiden es raus. You decide. Ciao. Oh.
Ich glaube, wir schneiden es raus. Das kann jetzt irgendwas zwischen, naja, wobei ehrlicherweise so weit, so lange wird es nicht dauern, erfahrungsgemäß. Es wird ja auch nicht Hände gewaschen. Ich weiß aber nicht, ob auf der Etage eine Toilette ist. Ich glaube, im Erdgeschoss ist eine Toilette, aber womöglich, das wäre ja Quatsch, wenn man das ist. Ich war bestimmt nur auf der Gästetoilette und oben gibt es auch eine. Und dann kann es sein, dass Sarah innerhalb von 10 Sekunden schon wieder hier ist. Und dann könnte ich jetzt auch noch weiter durchreden, ohne irgendwas zu erzählen. Dann müsste man es auch nicht rausschneiden. Jetzt wird es aber langsam schon knapp. Ich glaube, sie kommt. Hast du noch die Hose gerade noch?
Ja, Mann, ich habe doch den Kopfhörer noch auf. Ich habe alles, was du gesagt hast, auf dem Klo gehört. Und das wiederum hat mir totalen Performance-Druck gemacht, weil ich dachte, oh, der hasst das, dass der jetzt so alleine so lange reden muss. Und je mehr Performance-Druck ich habe, desto langsamer dauert das Pinkeln.
Warum wollte ich
die ganze Zeit sagen, natürlich habe ich oben eine Toilette, du warst hier schon mal.
Aber nicht
und
auf der Toilette
deswegen
oben.
Aber es ist doch davon auszugehen, dass da eine ist.
Ich bin ja auch davon ausgegangen.
Ja, ja.
So,
und
Twin
da
Peaks.
War ich und dann ging es nicht mehr. Okay, ich bin wieder da. Twin Peaks. Twin Peaks, super krasse Kultserie von David Lynch aus 1990, 91 in dem Dreh. Es gibt drei Staffeln. Und ist im Grunde eine Krimi-Geschichte. Naja. Es wird in einem Ort, nämlich in Twin Peaks, Laura Palmer getötet und man versucht rauszufinden, wer das war. Hauptfigur dabei ist der gute, aber auch intuitive und emotional anfällige Dale Cooper, gespielt von Kyle MacLachlan und noch super viele andere Leute. Und wir haben das, der Deal daran ist, glaube ich, das weiß ich bis heute nur in der Theorie, dass das eben darüber hinausgeht, über einen Mordfall, sondern dass irgendwann Übernatürliches irgendwie mit reinkommt, dass die Frage Traum und Nichttraum, Trauma und Schuld und pipapo, sowas alles, das ist, muss ich jetzt halt sagen, in den ersten drei Folgen, die ich geguckt habe, hat man dieses Gefühl nicht. Das ist aber, glaube ich, das Tolle und Spektakuläre und Krasse daran, und das war, glaube ich, auch darauf ausgelegt, hat Christoph zumindest erzählt. Ich habe überlegt, ob ich den mit reinhole, weil der so viel Meinung hatte dazu, zu Twin Peaks. Auch früher, ist eigentlich darauf ausgelegt worden, glaube ich, dass das nie gelöst werden sollte, oder jedenfalls nicht so schnell, wer Laura Palmer getötet hat, sondern dass der Weg dahin in dem Fall das Ziel war. Und das wurde dann, glaube ich, da musst du mir helfen, so ein bisschen gezwungen, schnell beendet, und dann waren alle pissig und haben noch eine hässliche dritte Staffel gemacht. Ist das richtig?
Ich glaube, das trifft so halt. Ich glaube, die beiden Creator haben sich irgendwie gestritten, also Mark Frost und David Lynch, ob man diesen Fall lösen soll. Und der wird dann in der Mitte der zweiten Staffel wird der gelöst, und es ist einerseits klar, dass die Frage, wer hat sie umgebracht, nicht die entscheidende ist für diese ganze Serie, weil das nur ein Vorwand dafür ist, dass Leute einschalten und dass man die ganzen Geschichten von diesen super skurrilen Leuten in dem Ort erzählen kann. Mhm. Und dann war es aber natürlich trotzdem so, dass alle irgendwie, als dann klar war, wer ist der Mörder, und das ist die super übersinnliche Geschichte, die Auflösung, dass dann es irgendwie auch ein bisschen mühsam war, noch so Sachen weiterzuerzählen. Wir haben es geguckt, weil eine Katharina auf dem Anrufbeantworter gesagt hat, sie hat das neulich nochmal versucht, und wir sind doch alle inzwischen so versaut mit unseren Gehirnen, dass wir unsere Aufmerksamkeitsspanne das gar nicht mehr aushält, sowas Langsames zu gucken. Und ich wollte noch vorlesen, das hat eine Katharina auf, ich glaube auf Spotify kommentiert. Bin leider heute erst im Podcast hören gekommen und muss mitten im Stream warnend ausrufen. Tut es nicht, schau dir nicht Twin Peaks an. Dein Teenager-Brain will dich reinlegen. Das war keine coole Serie, die du damals, und die du damals hot fandest, wirst du heute entsetzt anstarren, und alles daran ist schlimm. Und ich sage das, die sich damals toll. James auf ihren Hausaufgabenheft geklebt hat.
Toll, was? Eine schöne, späte Warnung. Also ich habe es auch deswegen geguckt, weil wir durch Zufall privat auf Arte, wo man Twin Peaks übrigens, wusste ich gar nicht, gucken kann.
Alle Staffeln.
Ist eine coole Doku oder eine Doku, ich weiß nicht, ich fand die, glaube ich, gar nicht cool, über David Lynch gewesen, und Christoph fand das super interessant, und dann haben wir nochmal über Twin Peaks gesprochen. Ich dachte, vielleicht muss ich das nochmal versuchen, so eine Riesennummer. Also bei mir ist es auch so, ich sollte es nochmal versuchen, denn ich habe es damals nicht geguckt, deswegen brauche ich diese Warnung in dem Sinne nicht, aber deswegen haben wir es geguckt, ja. Also, das ist nicht mein Problem damit übrigens, will ich noch mal kurz sagen, okay. Aber machen wir gleich. Also die Geschwindigkeit, hau du mal raus.
Also ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, das war so ein klassischer Niggemeier. Als der große Hype war, alle Coolen gucken jetzt Twin Peaks, habe ich gesagt, ich gucke das nicht, was soll das denn? Wenn ihr das alle guckt, gucke ich das natürlich nicht. Und dann habe ich das so Anfang der 2000er geguckt und weiß, dass ich das ziemlich geil fand und dass mich das ziemlich reingesogen hat. Und ich habe jetzt halt nochmal geguckt und bin so hin und her gerissen. Ich kapiere so ein bisschen, was daran faszinierend ist und besonders ist, und es ist irgendwie auch liebevoll, wie es diese ganze, ich finde, es hat was 80er-Jahre-mäßiges, obwohl es ja Anfang der 90er ist, aber mit den ganzen Telefonen, den Einrichtungen, was die Leute für Frisuren haben, hat es auch für mich so starke 80er-Vibes, und vieles daran ist immer noch toll und faszinierend und schräg. Und so ein paar Sachen fand ich erstaunlich billig. Und das Schlimmste, das mit Abstand Schlimmste, ist die Musik. Die Musik ist super, die ist fantastisch, die kennt man, die ist zu Recht weltberühmt. Mir war nicht klar, ich hatte vergessen, dass das immer gleiche Thema allein in der ersten Folge, ich glaube, 6-mal vorkommt. Und das ist ganz markant. Also zum einen wird die ganze Zeit geloopt, immer dieses, so diese zwei berühmten Akkorde, die einfach da drunter liegen, die ganze Zeit so eine, oh, was passiert hier gerade, Stimmung machen. Und dann entwickelt sich dieses Thema, wenn man das weiter ausspielt, zu so einem großen, positiven, hier ist jetzt was Tolles passiert. Und genau diese Musik kommt immer und immer und immer wieder. Mir war nicht klar, wie redundant das ist und wie billig auf eine Art, dass da drunter gelegt ist. Also diese Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Also das hat mich ehrlich gesagt sehr gestört.
Aber es sind halt auch 35 Jahre, ne? Darfst du auch nicht vergessen. Vielleicht hat man das damals so gemacht. Vielleicht war das das Ding, vielleicht war das ein krasser Move im Sinne von, komm, wir machen immer die gleiche Musik, mal gucken, wie Leute das finden.
Na, aber ich
weißt du was,
nicht,
das ist ein Oldie.
Eine Sekunde, ich habe so ein Zitat gefunden von David Lynch, wo der irgendwo gesagt hat, zu dem Komponisten, der irgendwie sehr schnell diese zwei Akkorde da hatte, dass er sagte, ey, damit hast du jetzt schon 70% von Twin Peaks. Ich glaube, das ist halt auch irgendwie total kalkuliert zu sagen, das ist es und Scheiße. Das nehmen wir jetzt nur noch. Ja. Aber jetzt sag mal dein Problem.
Ich hatte das, ganz lustig zur Musik. Ich hatte das vergessen, weil ich sie auch nie richtig gesehen und gehört habe. Natürlich dieses Theme kannte ich aber. Und ich habe sofort so eine Richard Kleidermann-Geschichte. Ich sah sofort dich und mich im Auto fahren zu dem Song, wo wir irgendwo hingefahren sind. Das hat davon was. Also, dum, dum. Ich keine Ahnung. Und das fand ich dann irgendwie gut. Das hat mich gekriegt. Und ich habe dann aber auch gemerkt, okay, wir machen das oft. Verstehe. Hat mich aber nicht gestresst. Mich hat erstaunlicherweise das, warum wir es eigentlich geguckt haben, nicht gestresst. Nämlich dieses, dass das zu langsam sein könnte für mich. Ich will nicht lügen. Ich habe gleichzeitig angefangen zu stricken, weil ich dachte, ich habe schon lange nicht mehr gestrickt. Das bedeutet aber, macht aber viel Gutes, weil dann mein Gehirn zumindest mit etwas beschäftigt ist, was aber keinen Inhalt hat, sodass ich eigentlich besser zuhören kann, aber ich sehe nicht gut hin. Ich habe also viel zugehört und ich fand es nicht zu langsam. Ich finde die Stimmung schön. Ich habe wirklich nur zwei Folgen, die sind ja auch jeweils 8 Stunden lang gefühlt.
Nee, nur die erste. Die erste ist doppelte Länge.
Ja, dann haben wir vielleicht sogar 3 geguckt aus Versehen. Das hat eine Gemütlichkeit, die ich mag. Dieses klassische, schon wieder ein kleiner Ort, alle sind traurig, alle sind weird, alles ist ein bisschen braun, alles sieht aus wie in einem Til Schweiger-Film. So, das kann ich machen an einem Sonntag, während ich stricke. Und dann fand ich auch Dale Cooper irgendwie cool, weird genug. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Jemand, der ein bisschen weird ist als Hauptangestellter, wie heißt denn, als Hauptermittler und nicht nur depressiv oder schlecht gelaunt oder super männlich.
Der mag Kirschkuchen.
Ja, sowas. Und dem ist Kaffee wichtig. Und ja, ich weiß, das ist der Running Gag, aber so einen Verrückten, da denke ich, ja, du kannst in meinem Team spielen. Ich habe alle Leute nicht gesehen, weil ich gestrickt habe. Ich weiß nur, Stichwort heiß, dass es zwei eindeutig schöne Frauen gibt. Und ich habe Christoph gefragt und gesagt, ey, eine von beiden fand man doch als junger Mensch unfassbar heiß. Ne? Welche ist denn das? Und er hat natürlich die richtige genannt. Nämlich die, welche glaubst du, fand Christoph heiß?
Außer Laura Palmer.
Ja, es gibt auch diese zwei Dunkelhaarigen. Die eine, die immer so ein bisschen wie Marilyn Monroe gekleidet ist und die eine, die eine Erwachsene ist.
Sind die nicht alle blond? Die sind alle blond.
Nein, sind beide, die Hauptweiber, die man heiß fand, glaube ich, sind die Dunkelhaarigen. Die eine hat so gelegte Locken und diesen Schönheitsfleck und ist so ein bisschen verrückt.
Die Verrückte.
Ja. Nee, und die andere ist die super, so eine Jennifer Garner-mäßig, auch super heiß. Wie hieß
Jennifer
die denn?
Auch
eine, die wurde dann später auch, die hat eine berühmte Schauspielerin, ist das, die andere Dunkelhaarige. Die,
ja, aber das ist die Antwort.
Und normal ist.
Ja,
das ist nicht Jennifer Garner.
Nein, aber das ist die Antwort.
Du glaubst die normale?
Ja.
Nein, mein Mann findet die Verrückte heiß, natürlich.
Aber die Verrückte ist viel zu verrückt, um sie heiß zu finden.
Ja, aber wir reden auch von heiß von außen in Kombi mit, dass die speziell ist. Ich fand zwar eine gute Antwort und ich hätte mich dafür auch entschieden.
Okay.
Ich weiß nicht, wie wir dahin gekommen sind. Fakt ist, mich stresst das überhaupt nicht, die Langsamkeit. Ich glaube, es könnte mir vielleicht irgendwann zu weird werden. Und ich sehe mich nicht das Ding zu Ende sehen, außer Christoph möchte das zu Ende gucken, dann würde ich es noch versuchen. Aber ich war aus Versehen positiv überrascht.
Also ich finde es nicht so langsam. Ich glaube, die Langsamkeit, der Vorspann von der ersten Folge ist auch doppelt so lang wie sonst. Der ist, glaube ich, 2,5 Minuten lang. Das ist komplett absurd. Aber ich finde auch, es ist gar nicht so langsam. Also es dauert ungefähr eine Minute, bis die Leiche gefunden wird. Dann im 2-Minuten-Abstand merkt man, dass irgendwelche Leute, die man schon kannte, mit anderen Leuten, die man auch schon kannte, ein Verhältnis haben. Also es geht schon es geht Schlag auf Schlag und zwischendurch wird es auch mal langsamer und mal schneller. Also ich finde diesen Rhythmus eigentlich, also ich habe da jetzt auch nicht das Gefühl.
Und es ist moody, es ist nicht langweilig, sondern moody. Das ist auch nochmal, finde ich, ein Unterschied. Also du hast recht, man hat oft Momente von das gibt einem ein Gefühl von, man ist dabei und es ist nur nicht übererklärt. Vielleicht ist das ja, was wir meinen oder irgendwie so, sondern es funktioniert ganz gut.
Und manche Sachen sind halt wirklich flott. Du bist in so einer Verhörsituation und nach ungefähr 30 Sekunden sagt der Ermittler, nee, der war es nicht, der kann kann jetzt nach Hause gehen. Und das ist auch ganz schön, weil man wäre auch darauf eingestellt, das könnte jetzt irgendwie eine Folge dauern, während der da verhört
wird. Ja, ist das vielleicht doch. Ja, mal gucken, kommt der später nochmal wieder.
Nee.
Ja, aber also man merkt irgendwie, dass das ein waches Hirn gemacht hat. Ich verehre David Lynch überhaupt nicht, weil ich keine Ahnung habe einfach. Ich weiß, dass das jemand ist, wo man sagt, ey, wenn einer auf der Welt, dann der. Und ich bin so, keine Ahnung, ist das der von Twin Peaks? Aber man merkt, dass das nicht einfach nur amerikanisches Fernsehen, sondern da ist auch ein Verrückter dahinter, das spürt man und das mag ich. Auch die Spielereien, wie diese eine Szene, wie gesagt, ich habe Raumen gestrickt, aber wo die Menschen rückwärts reden. Ich weiß weder noch wer und so, aber allein das reicht, dass ich das Strickzeug weglege und denke, ich kapiere es inhaltlich nicht, aber geil, wie geil ist das denn? Mussten die das quasi auf rückwärtsisch lernen? Und sowas weiß ich super zu schätzen und das macht dann, dass ich mich darin unterhalten fühle.
Hast du hingeguckt, als er den Buchstaben R aus dem Fingernagel rausgezogen hat?
Ah, nee.
Oh, Sarah, du musst auch mal sagen, dass er dich dann anstupst an so manchen Stellen.
Nein, das Problem ist, dass Christoph gerade eine Messerschleifmaschine erfunden hat. und an der die ganze Zeit, seit einer Woche liegen wir im Bett und ich mache irgendwelche Sachen und Christoph, also eigentlich wollte er nur ein Messer schleifen und jetzt hat er aber die Automat, ach, mein Mann ist toll und verrückt. Also sprich, wir haben beide in die Nudeln geguckt, um ehrlich zu sein.
Also erstens verurteile ich das hart und zweitens ist das an der Stelle halt ganz interessant, weil es ist die Laura Palmer liegt da rum und wie heißt der Cooper, warum weiß ich den Namen nicht, von dem Dale Cooper?
Dale.
Genau, der lässt sich dann so eine Pinzette geben und untersucht die Fingernägel und er zieht dann wirklich, und das wird sehr in Großnahme, Außenaufnahme gezeigt, so ein zusammengefaltetes kleines R irgendwie daraus. Und ich erzähle das deswegen, weil das auch so eine klassische Szene ist, wo ich denke so, es gab anscheinend wirklich, dass der Sender, die hatten es war sehr knapp, ob der Sender das überhaupt alles ausstrahlt, weil er sagt, was ist das denn für ein weirder Scheiß? Und da haben wohl irgendwie die zuständigen Aufsichtsleute im Sender gesagt, also das ist zu unangenehm, um das zu gucken, das würden wir gerne rausschneiden. Und die haben sich, also David Lynch hat sich irgendwie durchgesetzt, dass es nicht rausgeschnitten wurde, aber es ist so absurd, wenn du sagst, wir haben hier eine Serie, die schon auch einen Teil ihres Reizes daraus bezieht, dass es unangenehm ist und dass man denkt, so, wenn man nicht gerade strickt dabei, dass man denkt, völlig absurd. Eine gute, wichtige Zentrale.
Jetzt, wo du das sagst, vielleicht will ich das weitergucken. Das merke ich wirklich erst, während wir sprechen, weil ich jetzt irgendwie merke, das hat wirklich, auch dafür, dass das so alt ist, das darf man ja auch nicht vergessen, wie toll und speziell das auch im Jetzt noch wirkt, all diese Tricks und Sachen und so. Das war damals ja vermutlich viel neuer und verrückter.
Ich glaube, ich gar keinen Trick. Denk schon, dass die da das R unter den Fingernagel geklebt haben.
Aber auch so die anderen weirden Sachen, das finde ich schon irgendwie, da habe ich dann so ein bisschen, da kriege ich so Momente, in denen ich meinen Hut vor Kunst ziehen will, weil ich denke, ey, selbst wenn es mich nicht berührt, finde ich irgendwie geil, dass ihr das könnt oder macht und damals schon.
Ich glaube, ich gucke das weiter. Ich glaube, das war halt auch das Besondere daran, dass es diese Art von, ich mache jetzt hier einfach mal, ich habe meine Vision davon, was hier passieren soll. Es ist ja auf eine Art auch einfach eine Soap und gleichzeitig ist es irgendwie so nochmal so aufgeblasen und so melodramatisch und wollte ich sagen. Ach so, das eine, dieses ganze Weirde wirft mich raus. Also das wird halt immer noch viel wichtiger, diese ganzen Traumsequenzen und dieser ganze Mystery-Teil, da bin ich raus. Also sobald irgendwelche Kleinwüchsigen anfangen, rückwärts zu reden und in irgendwelchen roten Räumen zu tanzen, denke ich so, nee, kann ich nichts mit anfangen.
Du hast vollkommen recht, mir ist just in diesem Moment, als ich gerade dachte, boah, das gucke ich weiter, dachte ich noch, warum wollte ich denn eigentlich nicht weiter gucken? Und dann dachte ich erst, ich hatte Angst vor dem Lost-Phänomen, dass sie einfach immer mehr Türen aufmachen und sowas hasse ich. Das wurde ja so benannt und habe aber das Gefühl, dass es das jetzt vielleicht gar nicht ist, weil du das so schön zusammengefasst hast mit, es geht nicht um Laura Palmer, sondern eigentlich geht es darum, die verschiedenen Personen vorzustellen. Darüber habe ich nie so nachgedacht und habe voll Bock, das unter diesem Aspekt jetzt zu gucken. Aber ja, sobald Sachen weird werden, bin ich ja auch raus. Wenn man irgendwann nicht mehr weiß, aber warum, wie, ich muss ein bisschen mitkommen.
Und
ich glaube, davor hatte ich Angst. Und das soll nämlich kommen, das hat auch ChatGPT zu mir gesagt, dass das dann einfach immer größer und dann dachte ich so, genau deswegen ist es vielleicht doch nicht meins.
Du sprichst hinter meinem Rücken mit ChatGPT.
Pass auf, ganz lustig, weil ich hatte das Gefühl, ich muss mir von ChatGPT eine Zusammenfassung geben lassen von den relevanten Sachen, weil ich es ja nicht kenne. Also die Fakten jetzt, so, was ist denn das eigentlich, was ist denn der Deal? Und das hat ChatGPT, pass auf, mir zusammengefasst, auch voll okay, und das ist nicht das Relevante. Und dann hat ChatGPT mir am Ende, ohne dass ich darum gebeten habe, als letzten Punkt gesagt, okay, was tun? Und ich dachte so, wie, was tun? Ich habe wirklich nur gesagt, gib mir Twin Peaks Zusammenfassung und Trivia und Relevantes oder so. Ich habe nicht gesagt, was soll ich damit machen? Und jetzt gibt es ein für mich was tun und da steht drin, erst alles am Stück schauen, nicht nebenbei. bei Staffel 2 durchhalten. Das Finale ist entscheidend. Staffel 3 als eigenständiges Kunstwerk betrachten, nicht als Nostalgie. Und dann dachte ich so, was ist denn da los, dass ChatGPT mir, dass man irgendjemand sagen muss, okay, jetzt Folgendes. Und has he met me? Ich meine, was heißt nicht nebenbei? Ja, also das hat mich verwirrt.
Ich bin ein bisschen erleichtert, dass du nicht drauf gehört hast, weil wenn das funktionieren würde, dass ChatGPT dir sagt, nicht stricken dabei, Sarah, schau dir das an. Und wenn du das dann tatsächlich tust, dann wäre ich persönlich ein bisschen beleidigt.
Ja, fair enough. Aber ich bin ein bisschen beleidigt, dass er das Gefühl hat, mir jetzt wie so ein Behindertenparkplatz anzureichen, im Sinne von, falls du nicht weißt, was man jetzt macht mit einer Fernsehserie, Folgendes.
Kennst du die Geschichte, dass Sat.1 den Mörder gespoilert hat?
Nein.
Also in Deutschland lief das bei RTL Plus. Und als die Serie gestartet hat, hat Sat.1 auf seiner Start-Videotext-Seite, für alle Älteren, die noch wissen, was Videotext ist, den Mörder verraten. Also da stand im Videotext, liebes RTL Plus, sei nicht traurig, Sat.1 hilft allen deinen Zuschauern beim Gewinnspiel zu Twin Peaks auf die Gewinnerstraße zu kommen. Und dann, ich könnte es jetzt spoilern, aber dann lese ich es jetzt nicht weiter vor, dann erzählen
doch,
sie...
Doch, lies mal und mach Piep oder muss man nur ein Wort piepsen? Oder weil
Laura Palmer wurde von Piep umgebracht. Piep war sauer über seine kokainsüchtige Piep, die der Landerpreis...
Ich nehme an, auch jetzt spoilert man wirklich, weil irgendjemand eine kokainsüchtige Piep hat. Ich wollte nur wissen,
Laura Palmer ist kokainsüchtig. Das wissen wir schon in Folge 1 oder 2 oder was. Also es wird einfach da konkret gespoilert. RTL hat dagegen geklagt und einen Beschluss des Landgerichts Hamburg erwirkt, wonach Sat.1 sittenwidrig gehandelt habe. Sat.1 wies darauf hin, dass die Auflösung schon vorher in 2 Zeitschriften gestanden habe. Und ich zitiere übrigens hier aus dem Standardwerk Das Fernsehlexikon von Michael Räufsteck und Stefan Niggemeier.
Wer hatte das nochmal geschrieben? Genau.
Und fast niemand wies darauf hin, dass es ein großes Missverständnis war, Twin Peaks überhaupt als klassische Detektivgeschichte aufzufassen. So, bam.
Drei voll aus nachvollziehbare Richtung gerade. Ich will jetzt schon juristisch argumentieren.
Ja, genau. Also kann man
ich glaube, ich werde doch Anwältin. Was ich ganz vergessen habe zu sagen, und das schaffen wir heute nicht, aber bei Blake Lively geht alles drunter und drüber.
Das kannst du gleich noch im Darkroom schnell machen.
Nee, wir haben keine Zeit. Ich muss in einer halben Stunde ein Interview machen. Wir schaffen das alles nicht.
Ja, ja, ja.
Aber deswegen bin ich, Subpoenas und Motion to Summary Judgment, ich bin voll drin. Und alles, was ich jetzt denke, ist, RTL darf Sat.1 verklagen für Spoilern und was ist denn überhaupt sittenrechtlich und wenn das schon woanders. Ich bin sofort schon wieder Anwalt. Ich will sofort sagen, aber wenn das in 2 anderen Zeitungen stand, dann ist Sat.1 doch gar nicht schuld.
Schick mal eine Sprachnachricht an Lars, an unseren Anwalt. Der soll das mal erklären.
Achso, an Lars, ja. Okay, mach ich. Ja. Hauptsache Sprachnachricht.
So, wir gehen jetzt zusammen noch rüber in den Darkroom.
Lennart, sorry, dass heute musste eine Menge gepiepst werden. Danke dafür. Danke, dass ihr noch da seid. Danke, Billy. Und wir gehen in den Darkroom, wo Stefan eine Hausaufgabe
macht. Ihr denkt, wie Darkroom? Dann geht ihr auf kleinesfernsehen.de, werdet Ultras, zahlt ein paar Euro im Monat und dann könnt ihr den Bonusteil jetzt noch hören und das alles als Video sehen. Und Sarah macht jetzt den Vorhang auf zum Darkroom.
Genau.
Nee.
Achso, erst sagt man Tschüss, stimmt? Tschüss.
Entschuldigung. Und ich muss hier auf Stopp drücken, kurz.
Sekunde. Ja, drück mal auf Stopp.